wieder Sonntag. Es ist Check24 Doppelpass-Tag. Schön, dass ihr dabei seid. Vierter Spieltag in der Fußball-Bundesliga und dieser verwandelte Elfmeter von Forsberg trifft die Bayern mitten ins Herz. Riesenjubel dagegen bei RB Leipzig. 1:1 gegen den deutschen Meister und damit sind sie weiterhin Tabellenführer. Auch Dortmund kommt gut aus der Länderspielpause. Die eingebaute Torgarantie. Paco Alcácer schlägt wieder zu. Stört eigentlich nur das Gerede um den Trainer, um Lucien Favre. Auch in Frankfurt ist die Stimmung nicht ganz so gut. Gestern eine knappe Niederlage beim Angstgegner in Augsburg. Warum es schief lief, das erzählt uns gleich der Sportvorstand persönlich. Und außerdem freue ich mich auf einen, der länger nicht bei uns war. Er macht gerade seinen Trainerschein in Wales. Hier sind Freddy Bobic und Michael Ballack. Wir sind in der 25. Saison Doppelpass.
Sehr schön.
Und vor 25 Jahren hast du getroffen. Wollen wir uns das Tor mal anschauen? Vielleicht kannst du dich daran erinnern. War nicht ganz so schwer, oder?
Der war nicht so schwer, das ist richtig. Ja.
Weißt du noch?
Ach, Strunzi, guck mal.
Ja. Okay, ja, ja. Hast du an der Frisur erkannt,
oder? Haben wir uns lieb, ne? Das ist ja schön, ja. Ja, genau.
Ja, guck mal, er hat aber Angst gehabt, aufs Tor zu köpfen, oder?
Gegen Eintracht Frankfurt, ne? Genau.
Ja? Ja. Weißt du, wie es ausging?
Wir haben 4-2 gewonnen, ja.
Ich glaube 4-1.
Oder 4-1 sogar. Ja. So gut waren wir?
Weiß ich nicht. Ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern. Schauen wir auf das Spiel gestern. Ich habe es gerade gesagt, knappe Niederlage, das 2:0. War ein schönes Tor, aber vermeidbar, oder? Was sagst du, Niederlechner trifft ja, natürlich dann den Ball?
Nein, das Tor war ein Traum, muss man sagen, ganz klar. Also Niederlechner, der Schuss, klasse, da kannst du als Torwart einmal gar nichts machen. Wir sind aber nicht eng genug am Mann dran hier. David lässt ein bisschen laufen, gibt den Raum. Und das macht er klasse, muss man sagen. Ja, das war in der Phase, wo wir auch das Spiel auch dann verloren haben, weil wir in der zweiten Halbzeit eigentlich sehr dominant aufgetreten sind. Ich glaube 10-0 Torschüsse, also da hat Augsburg gar nicht mehr stattgefunden, aber die haben leidenschaftlich gekämpft. Und ich sage, diese Leidenschaft haben sich dann halt verdient mit dem knappen Sieg. Ja.
Später mehr dazu. Michael, ich habe gerade gesagt, Trainerschein machst du in Wales? Warum dort?
Ja,
weil dein Englisch so gut ist, ja.
Auch, ja. Ist auch ein Grund. Ich habe auch in England gespielt und ja. Ein bisschen schwieriger in einer anderen Sprache, aber ich denke, das ist so immer die Herausforderung, dass man sich ein bisschen was zutraut und das mache ich.
Wir schauen mal auf eine Szene gestern Abend im Topspiel. Der Elfmeter dann für Leipzig. Unstrittig, oder?
Ja, ich denke schon. In der Zeitlupe sieht man es ganz deutlich, dass Hernandez, glaube ich, war es, versucht vor den Ball zu kommen. Paulsen macht es clever, stellt den Fuß rein. Gibt es, glaube ich, keine Diskussion.
Okay, gut, dann unsere weiteren Gäste. Heute Morgen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Der liebe Kollege von DAZN ist da, Jan Platte. Morgen. Unser Chefredakteur von Sport1, Dirk Seemann. Der Fußballchef der Bild, Christian Fall.
Schönes Mädchen.
Und unser Sport1-Experte, Marcel Reif. So, wie immer gibt es eine kleine Erfrischung. Auch das kennen Sie, ich wiederhole mich da. Das Ganze natürlich alkoholfrei. Also, dann sind wir bestens gestärkt und damit begrüße ich ganz herzlich Laura. Guten Morgen.
Wunderschönen guten Morgen zusammen. Ja, die Teams also aus der Länderspielpause zurück und der vierte Spieltag, der hatte es schon richtig in sich und er hat vor allen Dingen auch gezeigt, dass es richtig spannend werden könnte in Sachen Titelkampf, wenn wir dann schon so weit vorausschauen. Also vor 10 Jahren gab es das letzte Mal, dass 3 Mannschaften eben bis zum Schluss um die Meisterschale gekämpft haben. Damals war es Wolfsburg, Bayern und der VfB Stuttgart. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass es nicht diese 3 Mannschaften in dieser Saison sein werden. Leipzig, Dortmund und die Bayern. Und genau darum dreht sich auch die Frage der Woche. Gibt es tatsächlich am Ende der Saison einen Titel? Dreikampf. Wir sind gespannt auf Ihre Meinung. Rufen Sie uns an 01379 011 011 oder klicken Sie sich rein unter sport1.de. Da läuft wie immer der Live-Blog. Da können Sie mitdiskutieren und natürlich auch mit abstimmen. Wir sind gespannt.
Danke. Ja, Showdown gestern Abend in Leipzig. Das mit Spannung erwartete Topspiel dann gegen die Bayern. Am Ende gab es keinen Sieger oder vielleicht doch.
Eitel Sonnenschein auf der Tribüne. Die Bayern-Bosse bestens gelaunt, denn nach Müllers Balleroberung in der dritten Minute und dem guten Pass auf den gnadenlosen Lewandowski schien der Drops ja schon gelutscht zu sein. Einfach großartig, diese Bayern. Hilflos und gar nicht gut gelaunt die Leipziger. Erst Hernandez völlig unnötiges Elfmetergeschenk verschaffte dem alten und neuen Tabellenführer so etwas wie Glückseligkeit.
Wir müssen hier mit einem 2-3-0 in die Pause gehen und dann spielen wir das hier runter.
Was aus Bayerns Sicht ein Betriebsunfall hätte bleiben sollen, wurde zum Wendepunkt in einem bis dato einseitigen Spiel. Denn als Kovac-Trainerkollege Nagelsmann in Halbzeit 2 mit Dämme auf Viererkette umstellte und mit zwei Sechsern mehr nach vorne verteidigen ließ, verloren die Münchner die Kontrolle und erlangten sie nicht wirklich wieder. Dass nach Seitenwechsel keine Tore mehr fielen, lag aber vor allem an den zwei großartigen Torhütern. 1-1 also im Spitzenspiel, ein Unentschieden, das dennoch ganz klar einen gefühlten Sieger hatte. Oder hatte da einfach jemand Sonnenschein und gute Laune ausgeknipst? Andererseits habe die Mannschaft unter ihm noch nie eine so gute erste Hälfte gespielt. Das sagte Niko Kovac. Nur, warum haben die Bayern dann nicht gewonnen?
Marcel, fangen wir mit der ganz einfachen Frage mal an. Ja, schade, ich hatte ein bisschen
so
Hoffnung.
Alles, was man jetzt sagen kann, kostet Geld. Naja, warum? Weil sie die Tore in der ersten Halbzeit nicht gemacht haben. Es stimmt ja, was Neuer sagt. Das Spiel wäre ja vorbei gewesen. Aber dann hat Leipzig angefangen, das zu spielen, was sie können. Und das ist gut genug, um da oben mitzuspielen. Die zweite Halbzeit, es gab noch einen Sieger. Du kannst als Bundesliga wieder sagen, guck mal, bei uns in der Spitze, man darf sich doch auch irgendwo anders sehen lassen mit solchen Spielen. Das war ein.
Und warum zeigst du auch Michael?
Ja, England. Das war in der zweiten Halbzeit Premier League. Das war in der zweiten Halbzeit ein richtig, richtig gutes Fußballspiel. Richtig. Ein Topspiel, wie ich es lange nicht gesehen habe, zweite Halbzeit. Super.
Aber eigentlich hat man noch gedacht, was ist in der Halbzeit passiert, ne? In der Kabine der Bayern, oder?
Ja, ich denke, die entscheidende Umstellung hat auf Leipziger Seite stattgefunden. Erstmal hat Nagelsmann, glaube ich, sich nicht vercoacht, aber hat die Mannschaft so eingestellt, wie es über fast die gesamte erste Halbzeit nicht funktioniert hat. Mit einer Dreierkette, die ja defensiv mit Klostermann und Heisenberg immer in eine Fünferkette endet. Und somit hatten sie überhaupt keinen Zugriff. Sie waren passiv, sie standen vorne zwei, dahinter zwei. Also die Bayern haben eigentlich freilaufend Decken über das gesamte Feld gespielt. Ich glaube, Uli und Kalle hat man selten so entspannt in dem Spitzenspiel gesehen.
So früh.
Die haben das natürlich auch gemerkt, dass sie voll im Spiel drin sind, das Spiel total dominieren. Und er hätte vielleicht früher umstellen müssen. Er hat nachher erklärt, warum er es so gemacht hatte. Er wollte, dass die, glaube ich, die Halbspieler, die Halbinnenverteidiger mal wieder rausstechen. Also da hat Nagelsmann, er ist, glaube ich, sehr weit als Trainer schon. Vielleicht ein Tick zu weit für diese Mannschaft im Moment. Das hat er im Nachhinein auch so ein bisschen attestiert. Aber ich glaube, das ist ein Prozess, der sich entwickelt bei Leipzig jetzt mit einem neuen Trainer, der ja unter Rangnick schon, oder diese Mannschaft, die unter Rangnick schon einen enormen Schritt nach vorne gemacht hat, jetzt nochmal mit Nagelsmann einen Trainer bekommen hat, der, glaube ich, auch sehr, sehr hohe Vorstellungen hat, wie man Fußball spielt. Aber da ist er gestern in der ersten Halbzeit ein bisschen zurückgeholt worden und das hat er dann korrigiert in der Halbzeit.
Aber ich finde es halt einfach stark, wie er reagieren kann. Und dann dieser Halbzeitvortrag, ich habe das beobachtet, das war so eingeblendet, wie der Dämme, auf den wird eingeredet, anderthalb Minuten lang vom Co-Trainer Kraus, mit so einem Block, DIN A4-Blätter, noch ein Schaubild und so. Ich denke, um Gottes Willen, was passiert jetzt? Der arme Kerl, was für eine Verantwortung hat der? Und dann setzen sie es tatsächlich um. Ich habe jetzt in dem Interview unter der Woche gelesen.
Dirk, wir schauen uns das mal an.
Das war riesig.
Der haben auch wirklich. Also,
der arme Kerl, da soll sich das alles merken. Dann habe ich aber in dem Interview gelesen, Nagelsmann erklärt lieber oder lässt lieber sieben Sachen erklären und vielleicht merken sie sich drei, als hat er drei erklärt und dann merken sie sich nur eine. Also die Statistik gibt ihm offensichtlich in dem Spiel recht, weil das hat funktioniert.
Ja, wie dick ist die Klatte bei euch?
Nein, das ist was ganz Normales, was hier passiert. Das sieht man bei Auswechslungen oder Einwechslungen.
Das war ja auch in der Halbzeit, hatten noch Zeit.
In der Halbzeit hatten noch Zeit und dann wird natürlich vieles gezeigt und dann sind da so Screenshots, wie man so schön sagt, auch drauf, oft von Standardsituationen. Wo stehst du dann, für wen springst du dann ein? Das kriegen die Jungs heute alles visuell. Ja, früher hat es geheißen, du nimmst die 5 dann übrigens da drin, den Großen da.
Das hat aber auch funktioniert, wollte ich nur sagen.
90 Minuten lang dann.
Aber dann auch in verschiedenen Systemen natürlich auch, dass er vielleicht in dem System genau da und da spielen soll. Und gegen den Ball, mit dem Ball und so. Das ist eigentlich eine ganz, ganz normale Geschichte. Das wollen die Jungs aber heute auch haben in der Form. Die brauchen diese Informationen und ja, wenn sie es dann richtig umsetzen und 3 von 7 Sachen dann aufnehmen, das ist schon mal gut.
Diego Demmer hat auch noch mal zurückgeblättert. Er wollte noch mal sehen, die eine Szene. War es eine gefühlte Niederlage für die Bayern?
Ja, also es war natürlich, man hat es bei den Spielern schon gemerkt nach dem Spiel. Also Thomas Müller hat es ja recht gut auf den Punkt gebracht, das schafft er ja meistens. Er hat ein bisschen kritisiert, dass man selber zu spät umgestellt hat. Und das war vielleicht ein bisschen ein Fehler. Also in der Halbzeit ist Nico so ein bisschen ausgecoacht worden von Nagelsmann, der wirklich gut reagiert hat.
Aber durch eine einzige Umstellung?
Der Zugriff im Mittelfeld war dann danach komplett ein anderer. Also das ganze Spiel hat sich gedreht und Müller musste dann vom Feld, dann kam Tolisso. Und ich glaube, das war vielleicht auch ein bisschen ein falsches Zeichen. Ich glaube, ich weiß, was Nico damit machen wollte. Er wollte Stabilität rein. Aber eigentlich hätte man ja mit Coutinho gerechnet, weil ein FC Bayern ja eigentlich auf Sieg spielen sollte.
Also die Auswechslung machen wir gleich nochmal. Lass uns erstmal kurz Manuel Neuer hören. Der war ziemlich gefrustet.
Ich habe ihn schon natürlich ein bisschen frustriert, einfach, dass man hier nur mit einem Punkt nach Hause fährt, weil wir ja durch unsere starke erste Halbzeit und auch die Chancen, die wir dann noch in der zweiten Halbzeit hatten, ja, einfach hätten belohnen müssen. Und das wurmt mich natürlich. Und ich verstehe auch nicht, warum wir in der zweiten Halbzeit dieses Selbstverständnis nicht hatten, um dieses Spiel dann einfach für uns zu entscheiden.
Jan, warum können die Bayern noch nicht so regelmäßig den, wie man so schön sagt, den Sack zumachen?
Gestern würde ich sagen, lag es vor allen Dingen wirklich an Leipzig, dass die nach dieser ersten Halbzeit, in der sie eigentlich nur versucht haben, Bayerns Stärken irgendwie entgegenzuwirken, dann in Halbzeit 2 angefangen haben, auf die eigenen Stärken zu setzen. Das ist für mich, was Michael Ballack auch angesprochen hat, genau der Unterschied, dass sie dann auf die Viererkette umstellen und vor allen Dingen im Mittelfeld wieder Zugriff haben. Denn wenn du Kimmich und Thiago spielen lässt, dann siehst du, was passiert in Halbzeit 1. Dann sind es die paar 70% Ballbesitz für die Bayern und dann kannst du praktisch nichts mehr machen. Warum sie den Sack nicht zumachen können, also in letzter Zeit hat es ja eigentlich ganz gut funktioniert in dieser Saison. In der Bundesliga sich hier und da ein bisschen schwer getan. Klar, der Auftakt gegen Hertha ist nicht so erfolgreich gewesen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, haben sie jetzt noch kein Problem, Spiele nicht wirklich zumachen zu können. Es war halt ein super Gegner, es war ein super Spiel und Leipzig, ja, hat auch das Selbstvertrauen, um dann in der zweiten Halbzeit genau anders zu reagieren als eben in der schlechten ersten.
Wir müssen schon noch ein bisschen fair sein. Also wir sagen, warum nicht Coutinho? Na, warum nicht Coutinho? Weil der am Donnerstag nach der Irrenreise, sie sind ja noch in Amerika,
20.000 Kilometer
zwischen Miami und Los Angeles rumgeturnt. Plus, der ist er selber noch gar nicht so weit in Topform. Plus, er ist neu. Also die Bayern sind noch lange. Wir haben immer gesagt, Umbruch, jetzt passiert's. Also das dauert. Die sind leider gestern für sie aus ihrer Sicht auf einen Gegner getroffen, der schon verdammt weit ist. Ich habe mich auch gewundert, wie schnell die Mannschaft Nagelsmann akzeptiert hat und annimmt und wie das passt. Das ist schon noch was anderes. Also der dreht die Nummer noch mal 2 Schräubchen höher als selbst Rangnick. Aber das funktioniert dort schon. Auf so einen Gegner sind die in der zweiten Halbzeit gestern getroffen und dann ist es dann schwer. Coutinho reinbringen und was. Und wir alle gucken und sagen, so, jetzt macht aber Coutinho hier mit 3 Fallrückziehern das Ding zu.
Naja, in 2 Minuten ist das auch ein bisschen schwierig.
Es ist zu früh. Sie sind doch noch nicht so weit. Gestern hast du es in der zweiten Halbzeit gesehen, wenn ein Gegner das spielt, was er kann und Leipzig kann eine Menge. Dann sind sie nicht so, dass sie ihn aus dem Stadion schießen.
Das ist ja auch das Schönste. Coutinho, wenn sie einfach ihre 2-3 Tore mehr machen in Halbzeit 1, das wäre möglich gewesen.
Aber nochmal,
Leipzig-Spiele sind ja die wir erwarten.
Aber du musst ja nicht über Coutinho jetzt reden. Nee. Das ist ja richtig und das sagst du vollkommen richtig. Der kommt aus Nordamerika dann am Donnerstag oder...
Donnerstag kam der. Der kam jetzt
total übermüdet eigentlich zurück normalerweise. Du kannst ja nicht von dem Spieler dann erwarten, dass er dann 2 Tage später aber so 1000%ig funktioniert vielleicht und dann braucht er auch seine Zeit auch erstmal reinzukommen. Das ist ein Top-Fußballer, da werden wir noch viel Spaß haben. Ja. Da bin ich ganz sicher in der Liga, weil der kann richtig was. Ja. Aber gib dem mal ein bisschen Luft zum Durchschnaufen und die Bayern haben ja einen guten Kader. Es ist ja nicht so, dass jetzt diese Einwechslung oder zu späte vielleicht Einwechslung für den einen oder anderen jetzt der Grund war, dass man jetzt
einspielt. Ja, aber die Frage ist, muss ich ihn dann überhaupt noch einwechseln in der 88.?
Oh, ich denke, das muss Nico entscheiden. Also dafür ist er zuständig.
Das hat er entschieden.
Ja, aber das war jetzt
nicht. Aber ich denke, der Grund ist 1-1.
Spielentscheidend.
Das ist nicht der Grund des 1-1. Das ist doch ganz einfach.
Genau,
die Bayern müssen eigentlich normalerweise dieses Spiel gewinnen.
Hat damit nichts zu tun.
Mit 2-3-0. Normalerweise müssten sie vorne liegen. Dann wäre das Ding eigentlich auch durch gewesen. Aber in der Bundesliga ist es so, wenn du gegen eine Top-Mannschaft wie RB Leipzig spielst, und die haben eine Top-Mannschaft, muss man ganz klar sagen. Deswegen die zweite Halbzeit war wirklich à la Bonheur. Das war wirklich, hat Spaß gemacht zuzuschauen. Dann muss man
dann werden diese Dinge dann auch mal ausgenutzt vom Gegner. Ist doch ganz
klar. Ich denke, es erinnert mich so ein bisschen an das Spiel letztes Jahr in Dortmund, wo Bayern gespielt hat. Weil Nico hat gesagt, das war die beste Halbzeit. Ich fand das letztes Jahr in Dortmund mindestens genauso gut. Ja. Lustigerweise Aufführung durch Lewandowski. Dann passiert ein Elfmeter.
Aber selbst die Bayern scheinen es auch nicht mehr 90 Minuten so zu dominieren, bei so Top-Begegnungen, weil auch die anderen Mannschaften besser
geworden sind. Aber das ist so. Früher hätte Bayern da wirklich sich nicht so leicht verwirren lassen. Also die waren dann eine halbe Stunde ja in Leipzig ja nicht mehr auf dem Platz. Und dann hat das Spiel wieder Fahrt aufgenommen. Aber das ist so ein bisschen der Unterschied. Und ich glaube, das war bei Kovac ja auch so ein bisschen drin, so hinten drin, bloß jetzt nicht verlieren. Es gab zum Schluss noch eine nette Szene, wo Boateng bei dem letzten Eckball dann nach vorne ging und Nico hat ihn immer nach hinten navigiert. Da hast du schon gemerkt, so ein Teil der Mannschaft wollte unbedingt noch gewinnen, aber ein Teil wollte er doch auf gar keinen Fall verlieren. Und das war so ein bisschen im Spiel in der zweiten Halbzeit zu merken.
Also ich denke, die Bayern haben durch die Abgänge von Ribéry und Robben einmal ein großes Thema. Wie kann Coman und vor allen Dingen auch Gnabry diese Qualität auffangen? Das war immer über viele, viele Jahre eine große Stärke des FC Bayern, dass diese Spieler diese 1-1-Situation, diese Qualität hatten, diese überragende Qualität, um diese engen Spiele dann auch zu entscheiden. Und dann, denke ich, kommt noch was dazu, dass ein ganz entscheidender Faktor, dass Kimmich ins Mittelfeld rückt, für mich. Weil Kimmich ist für mich in der letzten Reihe ein Spielgestalter. Das war er über viele, viele Monate. Er hat dort überragend gespielt, meiner Meinung nach. Und das ist immer wichtig, dass du in jeder Reihe, in der Viererkette, im Mittelfeld und auch nach vorne hin natürlich Spieler hast, die dominant sind, ja, die Fußball spielen, damit die Bayern auch ihr Spiel durchstricken können. Ähnlich wie in der Nationalmannschaft mit Toni Kroos, Thiago spielt daneben, sind ähnliche Spielertypen. Und meiner Meinung nach berauben sie sich da einer Stärke hinten. Das war die Diskussion mit Philipp Lahm über viele Jahre auch. Philipp Lahm als Weltklasse-Verteidiger, Außenverteidiger. Pep hat zwischenzeitlich mal nachgedacht, nehme ich ihn ins Mittelfeld, ging dann wieder zurück. Und ich denke, ein ähnliches Problem, kein Problem, es ist auf hohem Niveau. Natürlich kann er dort spielen, weil es ein überragender Spieler ist, sehr intelligent. Aber mit Pavard und vor allen Dingen Hernandez haben sie gestern doch eher etwas statische Viererkette hinten gehabt. Und wenn Leipzig dann hochpresst, merkt man auf diesem Niveau, auch Hummels ist weg, der ja ein Spielgestalter von hinten raus war. Süle nochmal, anderer Spielertyp, überragend in dem, was er macht, aber nicht dieser Spielgestalter. Und somit fehlt ihnen vielleicht auf diesem Niveau dann auch die ein oder andere Szene, wie sie rausspielen, um dann eben auch diese Dominanz zu haben. Also das wird in Zukunft, glaube ich, auch ein Thema sein, wo Kimmich seine Position findet. Ähnlich sehe ich es auch in einer Zweier.
Man muss sich da den Wunsch des Spielers berücksichtigen. Bei Lahm war es ja auch so, der wollte ja unbedingt Sechser spielen. Und Kimmich will unbedingt Sechser spielen, was man so hört.
Ja, gut,
so. Aber muss ich ja nicht als Trainer sagen, Freund, ist nicht mein Platz.
Pech gehabt.
Deinem System.
Ja, sowas. Ich meine, der ist ein junger Spieler und Nico ist noch nicht so lange da. Auch Kimmich ist ein Spieler, der, glaube ich, diese Position Spaß macht. Aber irgendwo musst du dann schlussendlich Entscheidungen treffen als Trainer für die Mannschaft. Und nochmal, sie haben einen sehr, sehr guten Kader. Sie haben Spieler, Alternativen auf dieser Position mit Tolisso und Goretzka. Andere Spielertypen, die vielleicht auch ergänzend zu Thiago einen anderen Spieltyp darstellen. Ich persönlich finde es gut, vielleicht besser, weil ich eben Kimmich eher auf der Außenposition sehe. Aber nochmal, das muss der Trainer entscheiden, das muss sich entwickeln. Und jetzt haben sie ein Feedback bekommen in den ersten Spielen, wie es läuft. Sie haben gegen Hertha dominant gespielt, haben das Spiel nicht gewonnen. Jetzt wieder. Also es sind schon so Fingerzeige, auch wie so ein Spiel abläuft, auch wenn sie mal eine Halbzeit dominant sind. Sie haben diesen Killerinstinkt im Moment. Ich spreche über den Moment nicht und das gilt es beim FC Bayern jetzt zu verbessern, wenn sie in die Champions-League-Runde kommen, glaube ich, herauszufinden, was ist meine beste Mannschaft.
Ich muss ja auch sagen, Kovac hatte sich ja einen Sechser gewünscht. Also es war ja die einzige Position, die sie jetzt nicht genauso besetzt hatten, wie sie sich das vorgestellt hatten. Und warum er Martinez nicht spielen lässt, das hat andere Gründe, vielleicht zu defensiv. Also das einen Sechser hätten sie ja, aber das andere, muss man ja sagen, sind ja tatsächlich eher, wie du sagst, sind ja andere Typen, sind eher Achter.
Ja, ich glaube, dass auch in der Nationalmannschaft ist ein gutes Thema. Martinez, der Spielertyp, der ja bei Champions League-Spielen auch letztes Jahr bei entscheidenden Spielen immer wieder gefragt war und gefordert wurde, weil er halt von seiner Art anders ist. Und ich glaube auch, Toni Kroos hat in der Nationalmannschaft lange Zeit sehr, sehr gut gespielt, weil Khedira daneben gespielt hat. Und diese Aufgabenverteilung war perfekt und hat funktioniert. Und wenn ich jetzt einen ähnlichen Spielertyp daneben stelle, habe ich manchmal so das Gefühl, diese Automatismen, diese Selbstverständlichkeit bei Ballverlust ist nicht mehr so da. Toni Kroos muss selber oft diese Wege machen Und hier scheint sich was herauszukristallisieren. Da ist eben Kimmich ein ganz entscheidender Spieler. Wird er dort diese Dominanz haben, um sich beim FC Bayern und vielleicht auch in der Nationalmannschaft durchzusetzen auf dieser Position oder wieder zurückzugehen auf die Rechtsverteidigerposition, wo er meiner Meinung nach auch, wie gesagt, diesen Unterschied macht, wie es Philipp Lahm eben auch gemacht hat, in seiner Selbstverständlichkeit den Ball nach vorne zu treiben.
Ja, wie du auch sagst, es hat ja auch was mit dem Gegner zu tun. Du siehst ja auch, gegen Holland schaut es dann anders aus, als wenn du jetzt dann gegen Nordirland spielst. Also, und gerade in diesen Top-Spielen ist dann so ein Sechser, gerade in, ob das jetzt Bayern ist, wir reden ja von deutschen Teams, doch eine sehr große Schlüsselposition.
Wir reden über Februar dann irgendwann mal. Ja. Da werden die Gegner bei allem Respekt dann doch schon noch eine Nummer anders auftreten. Vidal, wie oft haben wir manchmal gesagt, Mann, ist das ein Holzbock, haut der Gegend rum. Aber der macht hier die Reparaturarbeiten. Gestern der Fehlpass von Thiago. Thiago, wenn ich das sehe, immer noch ein No-Look-Pass und noch ein No-Look. Ich will mal den einfach, auch mal, das kann der aber gar nicht.
Weil er vor dem Tor.
Ja, weil er so, natürlich, weil er so ein Typ ist. Deswegen ist mir Kimmich, das ist mir zu gut fast, also spielerisch zu gut daneben. Sie brauchen einen Sechser. Martinez, wenn er fit ist, nur der ist 2 Meter groß, wiegt 200 Kilo und das ist verletzungsanfällig. Der wird nicht jünger. Aber so ein, du hast doch gesehen, wenn der gespielt hat, letzte Saison gut gespielt hat, hattest du das Gefühl, so jetzt könnt ihr eure No-Look-Pässe machen oder kann Thiago auch mal muss ja riskante Bälle spielen. Und der kommt meiner nicht an. Es ist aber immer einer da, der wortlos putzt. So, und das brauchst du, glaube ich, auch. Du kannst nicht nur Kalala spielen. Das wird gegen starke Gegner wird's noch mal mehr. Noch
du
mehr
passt heute sehr auf, dass du nichts Falsches sagst, merke ich schon. Ja. Kalala, so, du schön noch aus. Ne? Ja? Ich gebe dir noch mal eine Chance gleich. Wir reden auch noch mal über das Spiel. Schauen uns viele Torchancen an. Und natürlich auch nochmal die beiden Tore. Timo Werner, für den war es ein ganz besonderes Spiel. Angeblich wollte er den Elfmeter auch schießen. Ne? Also das müssen wir auch nochmal gleich besprechen. Und ja, Manuel Neuer hat sich geäußert zu seinem Rivalen, in Anführungsstrichen, Marc-André Ter Stegen. Der war nicht so ganz happy, was da auf der Länderspielreise passiert ist. Hotel am Münchner Flughafen beim Check 24 Doppelpass. Also Topspiel gestern Abend, Leipzig gegen Bayern 1-1. Die Bayern sind ganz früh in Führung gegangen. Michael, da hat Leipzig einen Augenblick. Müller macht das sehr gut.
Thomas Müller macht das super. Sieht ihn natürlich, Lewandowski startet natürlich wieder perfekt. Man hat das Timing, er weiß genau, er bewegt sich an der Abseitslinie. Sind sie kalt erwischt worden früher.
Was machen die Bayern, wenn er mal nicht trifft?
Muss ein anderer treffen. Ist natürlich in Topform. I mean, wenn es um Vertragsverhandlungen geht, scheinen die Spieler aufzublühen. Zumindest die guten.
Sprichst du aus eigener Erfahrung?
Oder? Ja, auch. Ich meine, wer die Qualität hat, der kann sie dann auch mal auf dem Platz zeigen. Und er hat sie definitiv. Ne?
Es war erfreulicherweise mal wieder eine richtig starke Szene von Thomas Müller, wie ich fand. Weil diesen Zweikampf so zu spielen, so abzulaufen in seinen Nationalmannschaftsnachfolger, nicht auf seiner Position, aber der jetzt da mitspielen darf.
Jogi Löw war auf der Tribüne.
Der Jogi war auf der Tribüne. Also das war ein Generationskonflikt, der da stattfand. Und das hat er riesig gemacht. Leider hat er aber dann die Form nicht durchs Spiel getragen, ehrlich gesagt. Danach ist er ein bisschen abgetaucht.
Dann gab es einen Aufreger. Ne? Es gab erst 11 Meter. Freddy, deine Einschätzung dazu, zu dem...
War ja keiner, ne?
Er wurde zurückgenommen, ja. Das ist recht. Hernandez hier gegen Sabitzer.
Ah, jetzt ist.
Also er pfeift,
ja gut, erst, ne? Gibt er natürlich, und dafür haben wir den Videobeweis ja da, ne, dass wir nochmal draufschauen können. Das ist das Gute.
Ist es eine richtige Entscheidung?
Ja, ist eine richtige Entscheidung.
Definitiv. Manchmal funktioniert es dann doch gut.
Das ist eine richtige Entscheidung. Also hätte ich jetzt nie und nimmer Elfmeter gegeben, ja.
Also ein Abwehrspieler muss dann doch schon noch, dem muss erlaubt sein, ne? Irgendetwas zu machen, außer sich irgendwo auf zu
sein. Das war eine falsche Wahrnehmung vom Schiedsrichter.
Macht doch nichts.
Stand auch schlechter in der Situation, ja. Aber das sind Fehler, die passieren können. Da hätte es früher halt Elfmeter gegeben, dann wäre es ein Elfmeter gewesen, aber er nimmt ja den auch zurück.
Alles richtig.
Da war schon eine hohe Dynamik in der Situation und das siehst du dann nicht so schnell und dafür gibt es das Ding. Und wenn das so funktioniert.
Ja.
Dann gab es 6 Minuten später den Elfmeter dann für Leipzig. in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Michael hat eben schon gesagt, kann man geben, ne?
Ja, erstmal der Fehlpass natürlich von Thiago oder ja, einfacher Fehlpass. Ne? Und ist ein bisschen übermotiviert, Hernandez, davon Ball zu kommen auf der Außenbahn. Er verlässt die Innenbahn, war eigentlich überhaupt keine Notwendigkeit. Vielleicht stand er nicht perfekt, aber ist ja ein erfahrener Spieler und normalerweise.
Eigentlich passiert in der Situation ja auch nichts, oder?
Eben.
Paulsen macht das auch nicht schlecht.
Als Stürmer macht er das, Yusuf Paulsen macht das Weltklasse. Ja. Und das macht er richtig gut. Und es ist legitim, was er da macht. Ja? Mhm. Dass er den Körper stellt, das super davor, das Bein davor. Und der Kollege Hernandez tut da halt ein bisschen mit zu hohem Tempo da reinrauschen, ne, in das Thema, und dann ist vorbei.
Der hat schon einige Erfahrungen, na klar, obwohl er ja auch 23 erst ist, aber das war jetzt in den letzten Jahren bei Atletico auch immer so ein bisschen mit eingepreist bei ihm, dieses Wilde. Das war, glaube ich, auch ein Grund, warum die Bayern ihn neben seiner Flexibilität Innenverteidiger, Linksverteidiger geholt haben. Aber es gab auch ein paar Szenen in Spanien in den letzten Jahren, ein paar gelb-rote Karten, wo du dachtest, muss das sein. Aber das gehört einfach zu seiner Spielweise und deswegen hat Karl-Heinz Rummenigge, glaube ich, auch bei der Präsentation gesagt, gegen so einen hätte er nicht gerne gespielt, allein aufgrund der Körperlichkeit und manchmal überdreht er ein bisschen. Und das war natürlich denkbar ungünstiger Zeitpunkt auch, denn das hat Leipzig natürlich auch wieder richtig reingebracht.
Wo siehst du denn stärker? Links draußen oder Innenverteidiger?
Also ich sehe ihn auf links eigentlich stärker, weil mir auch die Weltmeisterschaft noch so ein bisschen hängen geblieben ist, wo er überragend gespielt hat. Jedes Länderspiel für Frankreich hat er auf der Linksverteidigerposition gemacht. Er hat, glaube ich, so 110 Spiele für Atletico gemacht und genau halbe Innenverteidigung und dann auf Außen. Da ist er auch so ein bisschen hin und her gereicht worden. Da gab es andere, die zentral immer verteidigt haben mit einem Godin, einem Savic, einem Jimenez. Also da war er nicht komplett erste Wahl bei Diego Simeone. Der kann beides, aber er ist, würde ich sagen...
Alaba dann auf die Bank, oder?
Das muss auch ein Sechser entscheiden, wie du auch vorhin schon gesagt hast.
Alaba will 10 spielen.
10. Gut, die Bayern haben ihn als Innenverteidiger geholt, da haben sie ja kein Hehl draus gemacht, aber sie haben ähnliches Geld gezahlt wie Liverpool auch einst für Virgil van Dijk, aber sie kriegen natürlich noch keinen so fertigen Innenverteidiger. Ich bin gespannt auf die großen Duelle. Jetzt haben wir das erste große gesehen gegen Leipzig mit seinem Fehler zugegebenermaßen. Als Linksverteidiger, der dann eindrückt. Aber mal gucken, wie er es in der Innenverteidigung macht, dann auch in der Champions League.
Was mich als Linksverteidiger ein bisschen überrascht hat, also Alaba macht ja wirklich sehr, sehr viel für die Offensive.
Ja.
Da kam gestern schon sehr, sehr wenig. Er hatte auch viele Fehlpässe drin, viel Unsicherheiten. Also ich glaube, dass er in der Innenverteidigung schon besser aufgehoben.
Und das passt ja gerade auch wieder zu dem, was Michael vorhin schon gesagt hat. Also mit Kimmich hast du jemanden, wenn du ihn auf rechts stellst, der dir die Seite traumhaft bespielt, der ein gutes Balancegefühl hat, Defensive, Offensive,
nach vorne vor allem.
Unfassbar viele gute Flanken schlägt, wie viele Tore bereitet er vor. Und mit Alaba ist genau das Gleiche. Also das ist die eingespielte Außenverteidigung, die ich definitiv auch gerade stärker finde als Pavard rechts, Hernandez links.
Ja. Ja, gut, dann hören wir mal, was Manuel Neuer gesagt hat zur Taktik gestern Abend.
Das war ja vorher schon angesprochen in der Analyse vom Trainer, dass Leipzig auch variabel ist und dass der Trainer da schon ein paar Kniffe hat. Das wissen wir, das kannten wir aus Hoffenheim ja auch schon. Und da müssen wir natürlich auch clever sein und natürlich kann man von außen was sagen, aber das sehen wir dann natürlich auch auf dem Platz und müssen darauf reagieren und uns einfach besser positionieren.
Ja. Wen meint er denn damit?
Der Nebensatz war für mich, da kann er ja auch von außen was sagen. Haben offensichtlich nichts.
Hört mal auf mit dem ganzen Niko Kovac-Schell, der Reiter hier. Ich kann es ja schon nicht mehr hören. Und ich will jetzt auch nicht den Anwalt für ihn spielen. Das können die Spieler unter sich auch manchmal hinkriegen. Es ist auch gar kein Problem. Wir reden hier von einer Riesenmannschaft, Riesenqualität, alles Nationalspieler. Ja, er sagt es ja richtig, Manuel sagt es ja richtig. Ja. Nur hier der Kommentar war falsch. Ja. Das sind immer wieder diese Zwischensätze.
Wieso, weil der Trainer nicht eingreifen muss in der zweiten Halbzeit?
Der hat mit Sicherheit angegriffen. Mit Sicherheit hat er angegriffen und sicherlich hat er von außen auch was gesagt. Da bin ich mir sicher, aber auch die Spieler müssen erkennen, mit dieser hohen Qualität, dass da eine Umstellung stattgefunden hat, wie sie darauf zu reagieren haben. Ja, wir reden jetzt hier nicht von der Kreisliga-Truppe hier. Ja. Und dementsprechend sind auch die Spieler da auch mitgefordert. Und ich bin mir sicher, dass der Trainer da auch das eine oder andere gesagt hat von außen und versucht hat zu steuern.
Wobei Kovac hat ja auch reagiert, das muss man ja sagen. Mit Tolisso hat er dann hat sich das Spiel wieder gedreht. Also nach der Halbzeit, muss man sagen, hatte Bayern da wirklich keinen Zugriff. Und mit Tolisso hat er es ja dann wieder im Mittelfeld hinbekommen. Ja, kann man jetzt sehen, wie man will. Man sagt, war natürlich die sichere Variante. Aber Bayern kam da doch natürlich auch wieder ins Spiel rein.
Also ich sehe das bei Bayern jetzt nicht so wichtig, ob sie jetzt 4-4-2, 4-3-3 spielen. Ich denke, die Spieler sind überragend und Bayern ist ja auch dafür bekannt, in den letzten Jahren eigentlich relativ dasselbe System zu spielen. Und ob da jetzt ein Mittelfeldspieler, ich glaube, das ist die einzige
Unbekannte mit einem Sechser oder mal zwei, wie jetzt mit Thiago und Kimmich, die eh auf der Höhe spielen und im Offensiven davor. Also da verschiebt sich manchmal, je nach Spielertyp, ob Goretzka spielt oder Tolisso oder wer auch immer, ein bisschen was. Aber grundsätzlich, die Viererkette steht. Ich denke, die Interpretationssache ist viel wichtiger beim FC Bayern. Wie die Spieler und wer dort auf der Position spielt, dann auch diese Funktion ausführen. Weil die Bayern werden sich jetzt nicht so sehr nach Leipzig richten, genauso wie sie sich vielleicht nicht so sehr nach Dortmund richten. Nach allen anderen schon mal gar nicht. Ne? Da sind sie ein bisschen vorsichtiger, wacher. Aber ich glaube, die Qualität der Spieler, die individuelle Qualität, das hat man gestern auch gesehen, die ist überragend und da haben sie allen Mannschaften was voraus. Ball an und Mitnahme, wie sie sich bewegen im Raum, da ist einfach riesige Qualität da. Und wenn ich dieses Selbstverständnis als Spieler auch habe, dann gucke ich nicht zum Trainer raus und sage, jetzt pressen die uns mal 10 Minuten, was muss ich jetzt machen? Sondern das ist auf diesem Niveau eigentlich Normalität, dass ich auch als Spieler oder als Mannschaft gegenhalte und eine Antwort finde und dominant auftrete. Da hat Freddy recht, heutzutage manchmal zu viel dem Trainer hingeschoben. Jetzt gib mir mal eine Antwort, gib mir mal eine Antwort, gib mir was mit. Also ich glaube, die Spieler heutzutage kriegen viel mehr Lösungsvorschläge wie wir früher, oder? Also
einige mehr.
Ich meine, Thomas, ganz vielleicht, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber es war alles etwas überschaubar.
Ich habe nie auf den Trainer gehört, warum nicht, oder? Wenn man nicht weiter kommt. Während des Spiels, Freddy. Du weißt, ihr habt ja vollkommen recht. Man hört da einfach nicht. Das muss man selbst entscheiden auf dem Platz. Der kann eine Hilfestellung geben. Aber
ich glaube, der Spielertyp heute generell, er wächst ja auch schon anders auf im Jugendbereich. Er wird in Systeme nicht gepresst, aber er lernt viel mehr im Jugendbereich, glaube ich, wie wir damals. Mhm. Wir haben mehr Freiheiten gehabt. Dieses Systematisieren auf dem Platz, dieses Schematisieren, das hat nicht so stattgefunden, zumindest bei mir. Und heute kriegen die Jugendspieler schon viel mehr mit. Sie sind früher reifer in jungen Jahren, auch direkt den Sprung in die A-Mannschaft zu schaffen, weil sie einfach sehr, sehr gut vorbereitet werden auf den Profifußball. Aber trotzdem soll ja eine gewisse Selbstständigkeit da sein oder beibehalten bleiben, weil davon profitierst du schlussendlich auch als Mannschaft, von den Ribéries, von den Enfants Terribles, die dann in den entscheidenden Momenten eben Sachen machen, die nicht an der Tafel stehen.
Aber du kannst ihnen natürlich schon eine gewisse Grundstruktur mitgehen. Und ich weiß, du hast das ja vorher.
Das meine ich ja, die Struktur bei Bayern ist ja eh klar. Sechser.
Aber ich finde, da finde ich es noch ein bisschen Spielraum, weil mir hat Bayern immer am besten gefallen, wenn sie mit 2 Sechsern gespielt haben. Haben wir in dieser Saison ja auch schon mal gesehen, wie Coutinho drin war. Die Trippelmannschaft hat so gespielt. Deutschland ist so Weltmeister geworden. Also ich glaube, wenn man das wieder ein bisschen mehr vertieft, glaube ich, und dann, wie du sagst, nach vorne haben sie eh die Spieler für die genialen Momente.
So, über eine Personalie müssen wir aber mal reden. Die hat auf der Gegenseite gestern gespielt.
Immer perfekt aufgestellt. Die Doppelpass-Analyse wird Ihnen präsentiert von Klaus Thaler alkoholfrei.
Ja, man muss sagen, ein Mann stand definitiv im Fokus gestern. Es war nicht Niko Kovac, nein, sondern wie Thomas gerade gesagt hat, der Mann stand auf der anderen Seite, Timo Werner. Erstens stand er im Fokus, weil er eine ziemlich schwierige Woche hinter sich hat. Bei der Nationalmannschaft läuft ja nicht alles rund. Er stellt sich das ein bisschen anders vor, wurde ausgewechselt in der 61., 68. Minute. Also da auch kein Tor erzielt. Und zum anderen stand er natürlich im Fokus, weil er im Sommer ja heißer Kandidat beim FC Bayern war. Daraus wurde nichts, wie wir wissen. Wohl auch nicht, weil Hasan Salihamidžić sein Veto eingelegt hat. Er wollte ihn wohl nicht haben bei den Bayern. Daraufhin hat er ja dann bei RB Leipzig seinen Vertrag verlängert. Wenn wir uns auf gestern Abend beziehen, muss man sagen, in der ersten Halbzeit hat er kaum stattgefunden, wie eigentlich die gesamte Leipziger Mannschaft. Vielleicht lag es auch ein bisschen daran. In der zweiten Halbzeit hat man dann aber gemerkt, dass er definitiv treffen möchte gegen den FC Bayern. 5 Torschüsse abgegeben, allerdings kein Tor dabei erzielt. Und trotzdem muss man sagen, bei den Leipzigern läuft es ja richtig rund. Also 4 Spiele, 5 Tore bislang erzielt. Also da läuft es richtig gut.
Christian, es hieß ja, Timo Werner und Bayern seien sich einig. Was ist denn dann schiefgelaufen?
Ich erinnere mich an einen legendären Satz, den Uli Hoeneß ja bei euch in der Sendung gesagt hat. Wenn Sie wüssten, da hat der Werner impliziert. Also für ihn war das schon einer, der schon ziemlich sicher da war. Sie hatten auch Gespräche schon geführt. Es war eine grundsätzliche Einigung da. Aber der Wechsel hat sich dann immer mehr hingezogen. Und Bayern wurde auch immer unsicherer, ob Timo Werner jetzt ein Spieler für den FC Bayern ist. Ich meine, wenn man das Leipziger Spielsystem sieht, da kann er seine Stärken ausspielen. Man sieht auch, die deutsche Nationalmannschaft ist ja auch eher ein dominanteres Team. Da sieht man, kriegt da schon ein bisschen Probleme. Und das war so auch ein bisschen die Diskussion, die dann auch im Vorstand beim FC Bayern geführt wurde. Passt er denn eigentlich so zu uns? Ich hätte ihn gerne bei Bayern gesehen, weil ich glaube, dass er auch gut auf dem Flügel spielen kann. Und das wäre der nächste wichtige Schritt, finde ich, gewesen. Er hätte gestern auch 2-mal wirklich antworten können, hatte Riesenchancen, aber Er hat sie
auch ist nicht
gemacht.
Ist denn ganz vom Tisch, glaubst du?
Nein, also wir wissen, dass die endgültige Absage, dass es diesen Sommer nichts wird, hat die Werner-Seite Anfang August bekommen. Aber mit dem Nachsatz ist nicht vorbei. Nächsten Sommer reden wir vielleicht nochmal.
Was glaubst du?
Ich glaube, es ist ähnlich. Er hat auch eine gewisse Dankbarkeit RB Leipzig gegenüber gezeigt, die ihnen ja auch die Möglichkeit gegeben haben, ja, sich so zu entwickeln. Und ich glaube, diese Konstellation mit der Ablösefreiheit, da hat er selber, ist ein sehr, sehr anständiger Typ. Und ich glaube, da haben sie eine gute Lösung gefunden mit Leipzig. Aber ich glaube auch, dass das nächstes Jahr eventuell nochmal auf den Tisch kommt.
Also das war die Kurzanalyse zu Timo Werner.
Immer perfekt aufgestellt. Die Doppelpassanalyse wurde Ihnen präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei.
So, jetzt schauen wir nochmal Manuel Neuer. Ich habe es eben schon angedeutet. Da geht es eher um die Nationalmannschaft als um den FC Bayern. Wir hören uns das mal an und dann reden wir darüber.
Ich finde, dass ich mich menschlich immer super verhalten habe.
Ärgert Sie das, dass er die Öffentlichkeit sucht in diesem Thema?
Er heißt ja nicht das erste Mal.
Und Sie gehen damit mittlerweile locker um oder ärgert Sie das doch? Vielleicht suchen Sie ja das Gespräch.
Ich habe schon immer das Gespräch gesucht. Auch vor der WM 2018 habe ich ihm auch gesagt, als ich aus der Verletzung gekommen bin, dass ich hier keine Garantie habe und alles dafür tun werde, dass ich spiele und weiß, dass er gute Leistungen gezeigt hat für Barcelona und dementsprechend auch keine Zusage jetzt von den Verantwortlichen bekommen hatte. Aber die Entscheidung liegt dann immer bei den Verantwortlichen und auch bei den Trainern und ich suche nie das Gespräch in der Presse.
Friedi ist ganz schön sauer, oder? Täuscht der Eindruck.
Ich weiß nicht, ob er sauer ist. Er spricht Dinge klar an. Er spricht sie sehr sauber an. Er spricht sie nicht verletzend irgendwie gegenüber.
Aber beleidigend.
Ne? Beleidigend an. Er spricht so, wie ein Kapitän sprechen muss. Nicht nur von der Nationalmannschaft. Und hat ja auch noch ein paar andere Sätze gesagt, die einfach auch super, super reinpassen. Auch wirklich auch ganz klar sind. Es gibt halt nur diese eine Position als Torwart. Ja, das ist einfach so. Ja. Und da musst du Teamplayer sein am Ende des Tages. Ja. Und das wirft er dann
was für Torhüter schon immer nicht so einfach ist.
Ja, aber trotzdem musst du das dann sein in der Nationalmannschaft. Erinnere dich an unsere Zeit, erinnere dich an 96 zum Beispiel, an die Köpke im Tor. Und Oliver Kahn auch schon überragend zu diesem Zeitpunkt als junger Torwart, wie er sich zurückgenommen hat, ja, 2 Jahre noch gewartet hat bis nach der WM 98, als er dann er die Nummer 1 war, aber ein Teamplayer war, ein ganz klarer Teamplayer war. Und ganz groß hat sich ja gezeigt, und das hat auch, glaube ich, der Manuel auch gesagt, 2006, ja, wenn man nur diese Bilder noch mal im Kopf hat gegen Argentinien, wie der Olli den Jens Lehmann da im Endeffekt ja beglückwünscht, alles Gute wünscht und auch ihn einen Support einfach auch zeigt. Das hat dem Olli zum Beispiel unheimlich viel Kredit gegeben, auch zu Recht auch, ja, hat er sich als Teamplayer gezeigt. Und das ist eben so. Das ist hart, wenn du Nummer 2 bist in der Nationalmannschaft. Ja, wenn du natürlich auch immer spielen möchtest, und das ist ein toller Torwart, Marc Andreas Degen, aber seine Art und Weise, wie er damit umgeht, wie er sich da so äußert oder wie seine Körpersprache ist, ist sehr negativ und deswegen ist diese verständliche Kritik auch berechtigt, weil es ist immer noch ein Teamsport am Ende des Tages.
Ja, das weiß ich aber nicht. Also ich finde beide rechtfertigen ihre Aussagen. Wenn du Zweiter bist, dann kannst du auch mal in der Öffentlichkeit irgendwo sagen, dass du doch spielen willst. Also das muss legitim sein. Genauso wie ich es von einem Kapitän insbesondere.
Das hat der Leo auch gesagt, der Kevin Trapp auch gesagt, dass er mal die Nummer 1 in der Nationalmannschaft ist. Genau. Das ist doch ganz normal. Aber die Art und Weise, wie du es machst, das ist die Frage. Und wie du das auch während eines Spiels machst und wie du dich auch dementsprechend auch deine Körpersprache insgesamt auch ist und wie du dich ja auch dem Team unterordnest. Und da gab es ja auch ein paar Sachen 2018 bei der WM. Das weiß der eine oder andere dann vielleicht auch. Ja.
Was meinst du?
Ja.
Also ich finde das. Das sagt Friedi sofort.
Nein, nur mit deiner Werbung da. Ja, genau. Also,
überleg nochmal.
Ja, dann mach halt.
Ja, los geht's. Friedi hat er dich unterbrochen. Du hast die Art und Weise angesprochen.
Ja, und
was hat dir nicht gefallen?
Auch während eines Turniers, und da gab es auch das ein oder andere, was man aus intern auch weiß, dass es nicht perfekt war, ja, vom wie man miteinander umgeht. Weil Manuel hat auch das Richtige gesagt, auch ein Bernd Leno und Kevin Trapp könnten irgendwie Ansprüche beleidigt sein, Ansprüche stellen, wie auch immer, weil alle machen sie einen guten Job,
ja
bei ihren Vereinen. Aber es ist so, es ist in der Nationalmannschaft gibt es einen Torwart. Nochmal, in die Vergangenheit, du weißt es selber, du warst mit dabei. Du brauchst den Support auch deines zweiten Mannes. Das ist einfach so. Und irgendwann ist er auch dran. Und dann kann er zeigen, dass er die Nummer 1 auch zurecht ist, weil er wirklich ein toller Torwart ist, muss man nochmal sagen. Das getrennt von der Art und Weise, wie man damit umgeht.
Ich glaube, es hat sich seit 2018
einfach, gesprochen,
dann doch einiges angestaut, wahrscheinlich bei Marc-André ter Stegen. Genau, ich war vor ein paar Monaten, konnte ich mal einen Tag in Barcelona mit ihm verbringen. Und im Vergleich dann auch zu einem Trapp oder einem Leno, muss man sagen, hält er eben bei einem der größten Clubs der Welt wirklich auf Sensationsniveau und das seit 2 Jahren. Und der hat eine super Entwicklung genommen und ich finde jetzt auch die Aussagen, die er getroffen hat, jetzt war die Frage, haben wir eben noch gehört, ärgert es Sie, dass er die Öffentlichkeit sucht? Letztendlich muss man sagen, er hat 2 Interviews gegeben, eines in Spanien bei so einer Fußballgeschäftseröffnung, eines jetzt während der Länderspielreise und ihm wurden die Fragen gestellt, er ist jetzt nicht losgepoltert und hat gesagt, passt auf, ich bin sowas von unzufrieden, sondern er hat auf verschiedenste Themen geantwortet.
Die Aussagen waren ja jetzt auch nicht respektlos.
Überhaupt, er hat ja auch gesagt, die Menschlichkeit ist ihm wichtig.
Ich hoffe, dass ich gegen Nordirland einen Einsatz bekomme. Ich finde, das muss auch zugestanden werden.
Ich weiß auch nicht, was ihm versprochen wurde. Ich bin auch bei Dirk. Also jeder darf auch seine Ansprüche äußern. Ich glaube, steht jetzt auch keine Renaissance bevor dieser guten alten Torwartstreitigkeiten, die wir zu früheren Zeiten auch im Tor der Nationalmannschaft erlebt haben. Letztendlich glaube ich auch.
Und er hat natürlich im Hinterkopf gehabt, also wenn das Spiel gegen Holland anders ausgegangen wäre, hätte er gegen Nordirland spielen dürfen. Dann wird das Spiel auf einmal ernst, dann darf er doch nicht spielen.
Genau.
Dass da eine Frustration dahinter steckt, finde ich, muss man verstehen. Ich finde, mir sind jetzt auch die Beispiele nicht bekannt, wo er sich so respektlos verhalten haben hätte sollen. Ich war bei der WM. Da war es auch bitter für ihn. Immerhin, er spielt, dann kommt Manu zurück. Manu ist der Kapitän. Ich finde es auch ganz wichtig, dass man
auch,
eine Achse hat. Das ist auch wichtig.
Ich finde auch, er hat in der Phase, wo Manuel Neuer verletzt war, danach Probleme hatte, wieder zurückzukommen auf diesem Niveau, wo öffentlich so ein bisschen Gemurmel war in den Medien. Ist Manuel noch die Nummer 1? Ist er noch? Kann er wieder diese Leistung bringen, hat er sich zurückgehalten.
Ja.
Und überhaupt nicht diese Schwäche, sage ich mal in Anführungsstrichen, ausgenutzt und für sich genutzt. Im Gegenteil, da hat er sich sehr loyal verhalten. Intern, wie gesagt, da gibt es natürlich immer Quälereien. Und irgendwann hast du auch mal Frust. Irgendwann denkst du, wenn ich überragend in Form bin, ich bin im besten Alter, dann kannst du auch mal Dinge formulieren.
Michael, ist ja umso überraschender, wie Manuel jetzt reagiert eigentlich, wenn ich nicht richtig verstehe, oder?
Ja, vielleicht gab es intern zwischen den Zeilen, ne, die sind ja immer zusammen, vielleicht doch das ein oder andere Mal die Spannung. Nochmal, ich kenne es auch von Olli und Jens, also die haben teilweise dann auch
ein gutes Beispiel,
gar nicht miteinander gesprochen beim Training. Also wir dürfen die Dinge nicht überbewerten, das ist ja alles noch sehr, sehr human. Also da gab es, glaube ich, Konstellationen, die wesentlich kritischer zu sehen waren.
Aber wenn es darauf ankam, waren sie trotzdem als Teams aufgetreten.
Ja, weil es absolut
Profis sind.
Top-Profis sind, aber das sind, glaube ich, die beiden auch.
Ja. Jogi Löw hat ja wirklich, man hat es ihm ja angemerkt, er hat ja schon ein bisschen schlechtes Gewissen dann nach dem FS-Spiel, wie er bei der Pressekonferenz gesagt hat, ja, ich weiß ja, ich habe ihm versprochen, Einsatzzeiten. Das ist halt bis jetzt noch nicht passiert. Also bis auf 45
aber das ist natürlich Minuten ein Problem dann, wenn du was
versprichst. Ja, natürlich. Ja, er hat damit gerechnet, Ter Stegen. Deshalb würde ich es jetzt auch gar nicht so hochhängen. Für ihn war es halt hart.
Und ich finde auch, wie Manuel gestern nach dem Spiel, als er darauf angesprochen wurde, reagiert hat, war endlich mal auch, da habe ich diesen Führungsspieler gesehen, der vielleicht, oder noch nicht immer war, ist jetzt 33, glaube ich, Weltklasse-Torwart über viele, viele Jahre und hätte gewisse Dinge auch in anderer Deutlichkeit schon eher ansprechen können. Hier hat er das gemacht, fand ich sehr, sehr gut. Er hat gesagt, ich bringe einfach gute Leistung. Und es war nicht einfach, glaube ich, für ihn, auch nach dieser kleinen Delle mit dieser Verletzung, glaube ich, die nicht einfach war. Die hat er super verarbeitet und im Moment ist er wieder top.
Vielleicht hat ihm auch das Spiel ein bisschen geholfen, weil die 90 Minuten gestern, die waren nun wirklich wieder mal eine Weltklasse-Leistung, wo auch wirklich den Bayern den Punkt noch da behalten hat. Das muss man sagen, hat da 2, 3 überragende Dinger rausgenommen. Und dann hast du vielleicht dann auch das Momentum, wirst gefragt, bist stark, fühlst dich gerade gut. Und dann gibt es auch so eine Antwort,
letzten Wochen
auch die bei der absolut kapitänsgerecht ist, finde ich.
Gut, er hat ihn ja nicht abgewatscht. Also deswegen nochmal, das so wie der, im Moment ist er für mich auch, habe ich das Gefühl, jetzt glaube ich endlich, das ist ein Kapitän. Also dem glaube ich, dass alles, so wie der auftritt. Jetzt musst du noch dazu sagen, gestern das Spiel, also einerseits war er gut, aber das Ergebnis, das war ja direkt nach dem Spiel, also der hatte richtig eine Menge in sich. Und ich finde nicht, dass er Ter Stegen, das kannst du auch noch anders abwatschen von oben. Bei Kahn und Lehmann waren ja unterschiedliche Torhüter. Ter Stegen und Neuer ist ja nicht so, dass du sagst, wir müssen jetzt mal eine neue Art Torwartspiel einführen. Also Ter Stegen kann nicht von sich behaupten, ich bin der bessere Fußballer und all diese
Dinge.
Er hat das Pech, dass er Uli Stein gab es das früher mit Schumacher. Er hat das Pech, dass er so eine Granate vor sich hat. Und das ist so.
Nach uns ADAC geht die Masters. Patrick Simon gibt Ihnen schon mal erste Einblicke. Flughafen beim Check 24 Doppelpass. So, Dortmund hat gegen Leverkusen ein echtes Ausrufezeichen gesetzt. Sie sind jetzt Zweiter und liegen damit im Moment auch vor den Bayern. Trotzdem gibt's Ärger. Lucien Favre wird seit 2 Wochen von der Presse angezählt. Seine Titelreife wird angezweifelt. Und zwar deshalb, weil er einfach zu leise sein soll. So schaut's aus.
So schaut's aus. Der Hülo Eyecatcher der Woche.
Kann Lucien Favre es eigentlich nie allen recht machen? Letzte Saison wurde er kritisiert, weil er die Meisterschaft nicht als Saisonziel formuliert hat. Jetzt hat er es getan und es ist wieder falsch. Die Journalie moniert, dass Favre nach dem Spiel in Berlin keine Titelziele formuliert hat. Hallo? Der hat 1-3 beim Aufsteiger verloren. Soll Favre trotzdem eine verbale Breitseite nach München oder Leipzig schicken? Das ist kein Marktschreier. Das ist Monsieur Favre. So schaut's aus. Vorwurf Nummer 2. Favre ist einfach nicht wie Klopp. Ach wirklich? Das muss ja eine ganz neue Erkenntnis sein. Und tatsächlich, viel weniger Euphorie, nichts Ekstatisches, keine Freudentänze. Favre springt noch nicht mal dem Schiedsrichter ins Gesicht. Viel zu langweilig. So kann man angeblich keine Titel gewinnen. Der Doppelpass hat das mal überprüft und tatsächlich, Favre ist nicht wie Klopp. Und übrigens, niemand ist wie Klopp. So schaut's aus. Es stimmt, der BVB ist nicht so glänzend in die Saison gestartet wie letztes Jahr. Weil Reus seine Form gesucht hat, weil Witzel mal verletzt war, weil die Abwehr auch mit Hummels noch nicht ganz sattelfest ist. Das kann man dem Trainer natürlich anlasten. Aber dann ist Favre auch dafür verantwortlich, wenn eine Topmannschaft wie Leverkusen mal eben aus dem Stadion geschossen wird. Obwohl Favre wieder keine Purzelbäume geschlagen hat. Er ist vielleicht langweilig, aber seine Mannschaft spielt spektakulär. Wir glauben, Favre kann Titel, auch wenn er es nicht jede Woche lautstark formuliert. So schaut's aus.
Das war So schaut's aus, der Hülo Eyecatcher der Woche.
Marcel, du kennst ihn, glaube ich, auch ganz gut, ne? Kann man sagen.
Ja, ich lebe in der Schweiz und verfolge den Schweizer Fußball. Aber er ist ja Schweizer und ist dort Meister geworden. Er hat sich nicht verändert. Also deswegen
wundert es mich auch,
immer, wenn man dann immer wieder was Neues rausholt, wie mir hat der Beitrag gut gefallen. Weil das ist in der Tat so. Wenn du Favre holst, du kannst ja bei Eberl, kannst du zum Beispiel Gladbach anrufen, wie ist der so? Du kannst bei Hertha anrufen, genau. Wie ist der so? Sie werden dir alle sagen, oh, wenn du von dem willst, dass er jetzt durch einen brennenden Reifen springt, er wird es nicht machen. Vergiss es einfach. So, die Frage ist doch nur, in der entscheidenden Phase der Saison ist er dann nicht wild genug, aber auch das, er wird es nicht ändern. Gestern, wenn du das siehst, wie die Mannschaft spielt, mir ist das auch ein bisschen zu viel manchmal. Also formulierst du jetzt einen Meisterschaftsanspruch oder nicht? Am besten formulierst du es, bei mir aus zahlig. Wenn du gestern mit einem Gegner wie Leverkusen am Ende die zu Hackfleisch machst, weil sie richtig gut Fußball gespielt haben. So, das könnte auch ein bisschen am Trainer liegen, also, wenn sie so gut spielen.
Ist es ungerecht, was wir machen? Freddy, ja, ne? Wissen?
Die Medien, meine ich jetzt. Weil das ist ein Fußballlehrer. Ich will nicht mal sagen, ein Fußballtrainer, ein Fußballlehrer. Ja, der ist immer auf der Suche nach Perfektion und der hat sich nicht verändert und es ist auch schön so. Ja? Also wenn du so einen Top-Trainer holst, dann weißt du genau, was du für ein Paket holst und dass er schön Fußball spielen lassen kann. Das hat er in Gladbach gezeigt. Er hat in Berlin gezeigt, da waren die auch fast an der Champions League dran. Ja? Also
es kann sein, dass es
Der hat Erfolg gehabt, vielleicht nicht so viele Titel wie der ein oder andere Trainer. Aber er wird sich nicht verändern. Ja? Und das ist wirklich ein ganz toller Trainer.
Und wenn du das als Manko siehst, es kann den Moment in der Saison geben, wo dir ein Klopp eine Mannschaft dann an den Haaren zum Erfolg zieht. Ja. Wobei der sich auch inzwischen verbreitert hat in seinem. Das ist ja auch unfair, wenn man den nur auf seine Motivationsstütze reduziert. Ja. Aber das kann sein, dass du von Favre, das wirst du nicht kriegen. Das musst du anders auffangen. Er wird nicht an der Seitenlinie entlang toben und die Mannschaft so mitreißen. Er will das vor dem Spiel geklärt haben und für den ist das Abwickeln des Spiels eigentlich nur das, was er in der Woche erarbeitet.
Was mir jetzt noch nicht so ganz gefällt, es sind ja nicht nur die Medien, die das sagen. Also im Verein wird das schon auch thematisiert. Also ich kann mich erinnern, am Anfang der Saison gab es eine Umfrage von der DPA, wo jeder Trainer seinen Meisterschaftsfavoriten draufschreiben sollte. Da stand bei der Zeile Favre FC Bayern München. Also könnt ihr euch sicher sein, dass es bei Aki Watzke jetzt auch nicht so gut angekommen ist. Also
Aber das liegt doch daran, dass er fühlt sich wohler in der Rolle, wir jagen die Bayern. Guckt euch deren Kader an. Wir sind und werden es auf lange Zeit sein, immer noch so ein Stück dahinter. Wenn wir alles abluten und die Bayern machen Fehler, sind wir da. Hm. Das war ein bisschen sehr zurückgenommen letzte Saison. Aber da war nicht er allein, sondern das haben die Watzkes und alle in dem Club haben bei 9 Punkten Vorsprung, haben sie mir auch zu defensiv gehabt.
Aber das haben sie ja dann geändert. Und das war ja auch für diese Saison, wurde das intern ja klar als Ziel kommuniziert, das wollen wir anders machen, wir wollen angreifen. Das haben sie mit der Transferpolitik hinterlegt. Sie haben es verbal hinterlegt und natürlich dann der Trainer sagt, naja.
Wenn du ihn aber jetzt hier sitzen hättest und würdest sagen, also so, wer
sehr gerne,
wer ist, nicht falsch, ich liebe nein, sie, wer ist für sie Meisterfavorit in dieser Saison? Wenn du ihn ins Gesicht gucken würdest, du würdest sehen, also ich weiß, was ihr hören wollt, aber das sage ich nicht.
Aber für ihn ist das auch nicht wichtig.
Nein, das er sagt, spielt.
Ja, er ist glaubwürdig. Ich glaube, das ist entscheidend. Ja. Er ist glaubwürdig nach außen und vor allen Dingen seinen Spielern gegenüber. Und das ist das Allerwichtigste, dass die Spieler das Gefühl haben, unser Trainer, wir glauben ihm das, was er uns vorgibt und was er vorlebt. Auch wenn er schlussendlich das dann nach außen nicht kommuniziert, aber dann ist es halt so. Aber ich glaube, das ist für ihn auch nicht so wichtig.
Aber ist so eine Kommunikation eines Trainers zeitgemäß? Wir haben Unterhaltung, wir haben ein Theater mit 80.000 Zuschauern, wo die Menschen unterhalten werden wollen. Das spielt alles eine Rolle. Alle anderen sind auch perfekte Fußballer.
Erstmal spielt eins eine Rolle. Wir spielen Fußball.
Ja, wir sind nicht im Zirkus.
Und wir machen den Zirkus. Ja.
Also, Zirkus kommt dazu.
Ihr könnt
mit dem ganzen Thema
hin und her. Ihr könnt ja nicht verneinen, dass dadurch das alles breit
und. Aber willst du einen Menschen verändern?
Nein, um Gottes Willen. Darum geht es mir doch gar nicht. Fragen, ob das noch zeitgemäß ist. Passt das in die moderne Welt der Fußballthematik?
Ich hatte lange Zeit auch ein Problem.
Kann man ja mal ansprechen.
Die Thematik, da weiß ich noch, da war ich jünger, da hat man immer geschrieben, ist er ein Führungsspieler oder ist er keiner? Dann habe ich immer gedacht, was wollen die jetzt von mir? Und dann haben die mich immer wieder gefragt, bist du jetzt Führungsspieler oder nicht? Dann habe ich immer gesagt, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also,
so ein anderer Urteil.
Nennt mich, ne? Genau, und das war für mich persönlich nicht so wichtig. Ich habe versucht, meinen Charakter mich zu entwickeln, gut Fußball zu spielen und natürlich auch später Kapitän und so weiter. Das kam automatisch. Aber wenn man jemand in irgendeine Rolle reindrängt und immer wieder fragt, natürlich ist das ein Medienthema. Aber ich bin auch bei dir ein bisschen, natürlich Borussia Dortmund hätte sich vielleicht mit 9 Punkten Vorsprung auch ein bisschen mehr Nachhaltigkeit gewünscht, auch in der Formulierung.
Du musst doch diese Überzeugung als Trainer ja auch vorlesen.
Aber vielleicht lebt er sie trotzdem vor intern, aber er ist ja auch eine Form, sag ich mal, des Drucks oder der Druckentnahme von der Mannschaft, das nicht zu formulieren. Dortmund hat damit aber jetzt schlechte Erfahrungen gemacht, zumindest letzte Saison. Und deswegen haben sie es jetzt korrigiert und jetzt gehen sie einen anderen Weg. Und man wird sehen, ob sie damit zurechtkommen. Es ist auch ein Findungsprozess. Es ist eine junge Mannschaft, neuer Trainer. Und das müssen sie auch herausfinden.
Und die Realität tut er ja anerkennen auch. Ja? Weil er merkt natürlich auch in seiner Mannschaft, dass es eine tolle Mannschaft ist.
Ja.
Nächste Woche sind wir in Frankfurt. Ja? Dass sie gegen Union Berlin verlieren können.
Ja. Das war der Dämpfer.
Aber auch gegen Leverkusen 4-0 gewinnen können. Also er sieht, dass noch nicht alles perfekt ist.
Dann lass uns mal reingehen ins Spiel. Ich fand so die ersten beiden Tore, Michael, so ein bisschen typisch für den Stil, den Dortmund auch spielt. Ne? Fehler auf Leverkusen, viel über die rechte Seite immer. Ne?
Ja, sie haben natürlich einen Mittelstürmer mit Paco, der die Dinger eiskalt reinmacht. Also ähnlich wie Lewandowski vorm Tor eiskalt. Und wenn du heute ganz oben mitspielen willst, brauchst du so einen Spieler, der nicht immer präsent ist, der vielleicht letzte Saison auch nicht immer begonnen hat, der ja oft von der Bank kam. Weil auch der Trainer, auch die Mannschaft musste ihn erst kennenlernen. Aber sie haben jetzt wahrscheinlich verstanden, wenn wir auch effektiv sein wollen, ja, nicht wie in Union, und das waren sie gestern, weil Leverkusen hat gut angefangen, wie sie oft gut anfangen, gute Spielanlage. Und
Leverkusen spielt natürlich auch gerne mit. Ne?
Das war ein perfekter Gegner gestern für Dortmund, diese Scharte wieder wettzumachen.
Also und das haben sie aber auch perfekt Fehler, wenn wir laden sie ihn ein zu dieser Vorarbeit in Akanji. Also Bellarabi und noch wer sind zögerlich, gehen nicht hin. Also
ja, aber wir reden ja jetzt über die Tore, wie sie entstehen und wie die Stärke ist. Dass die anderen Fehler gemacht haben, klar.
Jetzt hier. Vor dem 1-0 war das, gerade vor dem 1-0.
Ja, hier sehen wir es. Beide stehen mehr oder weniger dann auch.
Aber dann ist es bei Hakimi halt auch immer als Rechtsverteidiger, der hat ja auch den Gedanken so nach vorne gerichtet. Der geht auch ins Risiko. Wenn der nicht rankommt, laufen die beiden Leverkusener mal alleine los in Richtung Dortmunder Tor. Aber das ist eben auch das Spiel,
von dem Rechtsverteidiger Achraf Hakimi, den sie von Real Madrid ausgeliehen haben. Das hat man in der letzten Saison auch schon gesehen. Und das zeichnet sie ja dann auch aus, ins Risiko zu gehen.
Man muss ja auch sagen, das war natürlich schon, Bosch ist ja auch ein sehr geliebter Taktiker, aber es war schon auch ein großer Trainersieg. Weil ich glaube, der entscheidende Schlüssel war, dass Favre den Delaney da reingenommen hat.
Delaney gegen Harbert.
Und Witzel konnte auch wieder spielen.
Witzel konnte,
genau. Ja, aber
er hat mit beiden gespielt.
Aber den Delaney auf Harbert zu stellen und ihm,
gut,
ja, da sie haben ihm sehr den Zahn gezogen. Ja. Und das macht er. Hakimi ist kein Spieler, mit dem Favre, wie soll ich sagen, den er gerne heiraten würde. Das ist so ein Spieler, wo er sagt, oh. Aber er lässt ihn das spielen. Insofern bedeuten ihm auch ein bisschen, man sagt immer, er ist so zauderlich und nicht mutig. Das ist schon, Hakimi ist zuweilen, ist eine Mutfrage.
Und dann schauen wir auf 2-0.
Nach vorne, super, aber nach hinten...
Ich finde, das ist so ein typisches BVB-Tor, gut, hätte ich beinahe gesagt.
Stimmt. Also ich meine, der Pass von hinten raus, ob das jetzt Absicht war,
aber ja, das natürlich nicht, ist dann aber einfach in der Mitte
großartig über Sancho, vor allen Dingen Alcázar, der den durchlässt. Dem gehört mindestens auch der halbe Assist. Und dann Marco Reus.
Also dürft ihr ruhig mal klatschen bei so einem schönen Tor hier. Ne? Ja, ja.
Bei jemandem, der in der Nationalmannschaft ja eher auch zumindest nicht so auffällig war, Marco Reus. Aber im Verein funktioniert es großartig.
Aber man sagen muss, Reus hat ja gestern auch nicht sein bestes Spiel gemacht. Aber es ist genau der Unterschied.
Nur zwei Tore
geschossen. Selbstvertrauen, da ist er dann da. Das ist, wenn da denkst du sofort, wieso klappt das bei der Nationalmannschaft nicht?
Also die drei sind schon...
Das ist ja jetzt kein dominanter Fußball, was sie jetzt da gespielt haben, auch bei den Toren. Da sind sie Weltklasse. Umschaltbewegung, schneller Ball gewinnen und dann unheimlich schnell umschalten in die Tiefe rein auch. Ne? Das machen die, Dortmunder schon immer gut.
Analysier für uns das 3-0 vielleicht nochmal. Vielleicht kannst du es an der Szene nochmal. Da wisst ihr schon mal, was auf euch zukommen könnte. Was wisst ihr auch so, glaube ich.
Ne? Ja, wir werden sicherlich anders spielen gegen sie. Das wissen sie auch. Ja. Sie mögen uns auch nicht, ja.
Die mussten ja dann aufmachen irgendwann. Und wenn du in so eine Situation gerätst, also dass der Sancho 20 Meter Luft um sich rum hat und die anderen rücken im Tempo nach, hast du verloren.
Guerrero, Delaney, guck mal. So. Und dann wieder rechts.
Delaney ist übrigens der kein Fußball spielen kann. Ja.
Wir vergessen auch Hummels, also der auch beteiligt ist. Also das ist schon ein Faktor jetzt in dieser Abwehr.
Also man hat schon noch einen Qualitätsunterschied gesehen gestern. Vor allen Dingen Leverkusen
hat er...
Ja, auch vorne. Ja. Leverkusen hatte auch gute Ansätze, gute Kontersituationen, ja, genau, über Bellarabi, Ramiri, wo sie dann eben die Dinge nicht sauber zu Ende spielen, wo die Flanke eben nicht kommt. Und das ist eine Qualitätsfrage. Nehme ich den Kopf nochmal hoch, sehe ich den Spieler, laufe ich nochmal drüber, hebe ich nochmal das Bein. Beide Mannschaften hervorragend ausgerichtet, wollen nach vorne spielen, attraktiv, aber der Qualitätsunterschied gerade vorne war schon sichtbar.
So, und dann macht Marco Reus den Doppelpack. Das vierte Tor gucken wir uns auch noch an. Ich auch hier. Es ist wirklich mal die rechte Seite, ne?
Naja, weil der Wendell natürlich auch verteidigt. Das musst du auch kerngesund sein. Also wenn du da an der Mittellinie geht, der da hoch hüpft so ein bisschen, fault dich, macht gar nichts. Wenn du den Kopfball an der Mittellinie so verlierst und der kann dann wieder marschieren, der Sancho, dann, wenn das Tor dann nicht fällt, ist das ein unglücklicher Zufall.
Also...
So, guck mal, wenn die so auf dich zukommen, kannst du dich umdrehen zum Mittelkreis gehen, Anstoß.
Oder Abpfiff am besten, wolltest du sagen. Ne? Gar nicht
mehr. Die wären froh gewesen, wenn es, hat ja der Bosch hinterher gesagt, sie sind natürlich dann schon auch auseinandergefallen, was nicht gut ist für eine Mannschaft, die da oben mitspielen will. Du kannst bei 0-2, wenn du merkst, geht nichts.
Ja, für ganz oben reicht es eben.
Nein,
reicht also Platz.
Gestern habe ich auch gedacht.
4-6 da sind ist
vier, das fünf Spieler dabei.
Realistisch für Leverkusen, glaube ich.
Okay. Mats Hummels war auch beteiligt und hat zum ersten Mal in dieser Saison gesprochen.
Ganz genau, Thomas. Das hören wir auch gleich, was er da genau gesagt hat. Vorher schauen wir aber im Internet auf sport1.de, da läuft ja das Live-Voting, also Leipzig, Dortmund, Bayern. Gibt es einen Titeldreikampf? 54% von Ihnen zu Hause sagen ja, 46% nein. Und wenn man das Netz so ein bisschen durchstöbert, dann merkt man schon, dass sich viele freuen würden, wenn es wirklich am Ende so spannend bleibt. Also die Zeichen stehen in Richtung einer abwechslungsreichen Saison und wäre somit die beste Werbung für die Bundesliga oder auch hier. Ich denke, dass Leipzig bis zum Schluss dranbleiben wird. Von den drei Vereinen kann es jeder schaffen. Der BVB ist jedoch gegen Verletzungen besser gewappnet als die anderen. Also Spannung pur in der Bundesliga. Mats Hummels, den hat Thomas gerade schon angesprochen, der hat zum allerersten Mal gesprochen nach seinem Wechsel vom FC Bayern eben zum BVB. Hatte sich ja mehr oder weniger so eine kleine Interviewsperre gegeben. Jetzt nach so einem 4-0, da spricht es sich eben ein bisschen leichter und da hat er seine Mannschaft und die Fans so ein bisschen zurück auf den Boden der Tatsachen gebracht.
Das Ergebnis ist am Ende, glaube ich, natürlich ein bisschen höher, als es jetzt das Spiel darstellt. Deswegen tun wir gut daran, das einfach vernünftig einzuordnen, dass wir wissen, dass wir, ich denke, einen verdienten Sieg auf jeden Fall natürlich gelandet haben, weil wir deutlich mehr Situationen vor dem Tor hatten. Und dass wir uns aber jetzt nicht irgendwie einbilden, dass wir das nächste gute Team oder, ja, was haben wir jetzt, Barca und Frankfurt, dass wir die nächsten beiden Teams auch einfach so besiegen, sondern ja, in den Spielen muss man hart arbeiten, muss man manchmal auch ein bisschen leiden, muss man laufen, auch mal ohne Ball. Und wenn wir dazu bereit sind, sind wir eine absolute Spitzenmannschaft. Wenn wir das nicht sind, dann sind wir mit Ticken drunter anzusiedeln.
Sein Hummels hat gestern ja auch wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Diese Präsenz, ich glaube, das war ja auch...
Innenverteidiger, ja, oder?
Er hat wunderbare Spieleröffnungen wieder gemacht, er war präsent. Und du merkst auch, er gibt dieser jungen Mannschaft einfach die Sicherheit. Ich meine, Hummels, das hat ja letztes Jahr so ein bisschen gefehlt, diese Überzeugung in der Mannschaft. Hummels ist manchmal vielleicht ein bisschen zu sehr überzeugt, aber besser so.
Was meinst du denn damit?
Gestern war es sehr, sehr gut.
Vorher nicht.
Er hat jetzt, natürlich, es gab ja auch Gründe mit Nationalmannschaft, es war viel auf ihn eingeprasselt, hat manchmal auch nicht gut ausgesehen, aber ich glaube, das ist jetzt eine gute Mischung. Er ist jetzt wieder Führungsspieler, er ist Leader, das braucht er auch. Und ich glaube, davon profitieren jetzt beide Seiten, er und Dortmund.
Du baust doch Kader, ist Mischung, zählt das noch?
Absolut, aber das passt unheimlich gut nach
Dortmund. Du baust doch Kader.
Ist ja klar, das weiß man ja, und er ist ein Top-Spieler.
Deswegen, wenn du Süle und Tarn nur hast, dann hast du halt gegen Gegner auch Probleme. Und das sind beides noch Nationalmannschaft, das sind beides Junge, die sich gerne auch anlehnen.
Ja, das muss aber der Nationaltrainer am Ende des Tages entscheiden. Ja, ne? Wenn er einen Umbruch machen möchte, dann ist es eben so. Das ist vielleicht hart für einen Spieler, aber jetzt erstmal für Borussia Dortmund ist es natürlich ein Riesengewinn.
Natürlich.
Dass der
Akanji, der hat ein Potenzial, ich kenne aus Basel noch, der kann ein international bemerkenswerter Innenverteidiger werden. Aber der ist in vielem noch ein Kind. Und wenn da ein Herbergsvater daneben ist, der wird davon profitieren und sie kriegen dadurch die Balance und die Mischung da hinten. Da waren sie ja furchtbar anfällig. Insofern, da haben die bei den Bayern, ich verstehe das, dass da irgendwann eine Reise zu Ende war, aus welchen Gründen auch immer. Das passte irgendwie nicht mehr. Deswegen ist es okay, wenn man sich trennt. Aber dass der schnurstracks zum Hauptgegner gehen durfte, das hat mich ein bisschen gewundert, weil es könnte das Puzzleteil sein, was in Dortmund die Dinge klicken lässt.
War aber auch ein guter Preis, muss man sagen, für den Spieler in dem Alter. Also nochmal über 30 Millionen hinzulegen, da sagt man natürlich auch schwer nein.
Ja, aber...
Sind Sie durch ihn jetzt den Tick stärker, um es diesmal zu schaffen? Wieder?
Ja, ihr habt ja die Sachen schon angesprochen. Ich glaube, er bringt alles mit, was ein... eigentlich,
er wird vielleicht einen Sport über 100 Meter nicht gewinnen.
Nee, aber
dafür gibt es Akanji
an seiner Seite. Deswegen ergänzen die sich auch.
Aber ist er wirklich, wir tun immer so, als wenn er so langsam ist.
Es gibt doch langsamere Fußballer, die trotzdem wissen, wo sie zu stehen haben und in den richtigen Momenten.
Nö, ich nicht. Genau.
Du hast mich gefragt.
Du hast erst Freddy angeguckt, dann mich.
Freddy war auch schneller. Nein, aber er ist doch wirklich, um es mal zu reduzieren, er ist doch ein perfekter Fußballer in seiner Qualität, über viele Jahre, in seiner Außendarstellung, wie er sich committet zu seinem Verein, egal wo er spielt, und hat sehr, sehr viel richtig gemacht in seiner Karriere und hat jetzt im fortgeschrittenen Alter nochmal eine Riesenherausforderung bei Borussia Dortmund. Also für ihn persönlich fantastisch, auch wie er jetzt, sage ich mal, sich zurückgehalten hat in den ersten Wochen. Er ist ein sehr, sehr intelligenter Typ. Er weiß, was er zu sagen hat, wann. Und natürlich hat so ein Spieler auch mal Schwächen und macht Fehler, ganz klar. Und dann ist es auch legitim, darüber zu sprechen und ihn zu kritisieren. Ich glaube, er ist sehr kritikfähig. Und was jetzt schlussendlich den Ausschlag gegeben hat, ihn bei Bayern ziehen zu lassen oder auch Jogi Löw ihn jetzt schon wegzulassen, was ich noch kritischer sehen würde, als dass vielleicht Bayern sich anders entschieden hat. Aber gerade für junge Spieler, du hast es gesagt, das ist, ich war immer froh, wenn ich hochgekommen bin, hast du immer nach rechts und links geguckt, an wem kann ich mich orientieren, damit nicht gleich alles auf mich selber einprasselt. Klar. Und da sind solche Spieler für jeden Verein Gold wert.
Und die Rolle des Innenverteidigers, die wird ja noch mal komplexer jetzt durch diese neue Abstoßregelung, dass noch mehr Vereine von hinten alle aufbauen. Die Fehlerhaftigkeit des Innenverteidigers, der früher eigentlich nur in der Defensive einen Fehler machen konnte, im weitesten Sinne, kann jetzt auch in der ersten Aufbaubewegung schon ganz gefährliche Fehler machen. Und da brauchst du einen, der die Passsicherheit hat und die Ausstrahlung. Da ist jetzt Geschwindigkeit möglicherweise gar nicht mehr Note 1, sondern andere Dinge wichtig.
Ja, und jetzt geht's erst gegen Barcelona? Genau, und da hat gestern ein 16-Jähriger irgendwie.
Ja, den gespielt. Namen kennen wahrscheinlich noch gar nicht so viele. Also Ansu Fati heißt der. Der wurde vor 16 Jahren und 10 Monaten in Guinea-Bissau geboren und hat gestern.
Darf man überhaupt schon spielen, so, wenn man so jung ist?
Er braucht die Erlaubnis der Eltern, um am Abend um 21 Uhr im Camp Nou spielen zu
dürfen. In Spanien ist das so. Der darf,
gar nicht auf die der darf sonst nicht spielen, genau. Also die Erziehungsberechtigten müssen den Daumen heben. Das haben sie jetzt ein zweites Mal getan. Der hat den Osasuna neulich ein Kopfballtor gemacht, gestern zum ersten Mal im Camp Nou gespielt. Nach 2 Minuten Tor gemacht, kann man sich auf der Zone noch mal angucken, die Zusammenfassung und das ganze Spiel. Die Dortmunder werden es sicher gesehen haben, da kommt was Schönes auf sie zu in Sachen Champions League am Dienstagabend. Lionel Messi saß nur auf der Tribüne, aber er hatte einen sehr, sehr angenehmen Abend gestern mit Luis Suarez, der reinkam, nach Verletzung 2-mal getroffen hat. Also Hummels und Akanji, die dürfen sich jetzt auf noch mal eine Steigerung freuen, so was die Aufgaben angeht, auch im Vergleich jetzt zu dem Spiel.
Aber braucht er dann noch mal eine Genehmigung? Weil es wieder ein Abendspiel ist?
Ich gehe davon aus. Also, ja. Ich weiß nicht, wie das bei uns in Deutschland ist. Also.
Ich habe das Spiel gesehen vor 2-3 Wochen. Ich glaube, gegen Sevilla, da wurde Betis, da wurde der 10 Minuten vor Schluss eingebracht. Ja. Da steht er da. Und ich denke, sag mal, die sind verrückt geworden. Also, ich bin doch kein Einlaufkind jetzt.
Spielen lassen, oder was?
Draußen saß Messi, der war nicht fit, und Suarez, und saßen da draußen wie die Altväter. Und da kommt einer, und du guckst ihm ins Gesicht, nach 2 Minuten spielt er alles mit, und die spielen den auch noch an. So.
Nur, ich glaube, das geht ja gar nicht.
Michael hat ja vorhin gesagt, auch über die Bayern, also was Ballmitnahme und erste Bewegung angeht oder so, das ist outstanding. Aber der gestern, als wenn der da 2-3 Jahre spielt. Jeder Kontakt in die richtige Richtung, der geht immer ins 1-gegen-1, läuft an Typen wie Ezequiel Garay, gegen den du möglicherweise auch noch gespielt hast, gegen riesige argentinische Innenverteidiger, läuft einfach an denen vorbei mit 3 Übersteigern. Es ist so ein Hauch Ronaldinho, der da gerade wieder durchschwappt, und die Leute, inklusive Messi, sitzen im Camp Nou.
Die Reaktion von Messi auf den Spieler, wie das Tor gefallen ist, da hast du wirklich gesehen, der sieht die Zukunft das Spiel.
Also, ja, genau. Barcelona ist aber das einfachere Spiel, ne? Am Wochenende, am Sonntag spielt er, ne? Glaube ich, ne? Dann. Fred hat schon gesagt, die spielen nicht gerne gegen uns. Ne? Was es damit auf sich hat, was gestern los war, besprechen wir gleich. Wir machen nochmal eine kurze Pause. Freddy Bobic vor 3 Jahren nach Frankfurt kam, war die Eintracht ziemlich erfolglos und auch ziemlich arm. In der Zwischenzeit haben sie den DFB-Pokal gewonnen und 2-mal die Europa League erreicht. Und auch der Kontostand hat sich hervorragend entwickelt. Nur eins ist geblieben, Freddy Bobic hat jedes Jahr Transferstress total.
Der Tüftler hat schon wieder mächtig getüftelt. Freddy Bobic baut in seiner 4. Saison zum 4. Mal den Frankfurter Kader komplett neu um. Wenn andere Clubs an Stellschrauben drehen, muss Bobic ständig Runderneuerungen durchführen. Die Eintracht hat jedes Jahr ein neues Gesicht. Die Büffelherde ist Geschichte. Rebic, Jovic, Alea, alle weg. Die Kasse ist voll. Aber die Schützen von 41 Bundesligatoren müssen ersetzt werden. Mit Dost, Silva und Pacienza. Die Zwischenbilanz macht eigentlich Mut. 2 Punkte mehr als letzte Saison zur gleichen Zeit. Im DFB-Pokal noch dabei und die Europa-League-Gruppenphase erreicht. Aber ist die Eintracht wirklich besser als letzte Saison? Der Auftritt in Augsburg wirft Fragen auf. Die Abwehr noch nicht sattelfest? Der Sturm noch ohne Büffelenergie? Freddy Bobic wird weiter tüfteln müssen, bis der neue Anzug passt. Er wird freie Radikale wie Hinteregger zur Disziplin rufen, die euphorischen Fans beruhigen, die neuen Stürmer stark reden und die alten Heimkehrer in ein Kollektiv einbetten, das einen neuen Entwicklungsschritt gehen kann. Viel Arbeit für den großen Integrierer. Wir fragen, wie oft müssen Sie die Eintracht eigentlich noch neu erfinden, Herr Bobic?
Für die eigentlich jedes Jahr, ne? Eigentlich jedes Jahr, ne? Wäre die Antwort, oder?
So war es jetzt jedes Jahr, ja. Und versuchen dann auch dadurch auch zu wachsen natürlich auch, ne? Ja. Und sind natürlich auch jetzt über die letzten 3 Jahre sehr spannend auch für viele Spieler geworden, ist ganz klar. Ich meine, hat sich unheimlich viel getan, auch diese tolle gemeinsame Leistung auch mit den Fans zusammen, der Mannschaft, auch diese Chemie, die stimmt da einfach, das merkt man einfach auch. Mhm. Natürlich die Erfolge dazu, die toll sind, ja, und es wird uns halt immer jedes Jahr dann auch normalerweise auch wieder bevorstehen, dass wir das eine oder andere machen müssen. Spieler verkaufen müssen, auch gut wirtschaften müssen am Ende des Tages auch. Das haben wir auch jetzt in diesem Sommer gemacht. Aber das Wichtige ist, dass wir vorbereitet sind. Ja? Dass wir vorbereitet sind und dass wir uns versuchen, damit neu zu erfinden. Aber trotzdem haben wir jetzt eine gewisse Substanz in die Mannschaft reinbekommen. Wir haben langfristige Verträge gemacht. Sehr viele Fünfjahresverträge auch drin. Wir haben da
eine aber konntest
gute,
du dich jetzt
gute Achse, gute Struktur erstmal rein.
Konntest du dich darauf jetzt vorbereiten?
Mir war klar, was passiert. Ja.
Ja? Ja. Dein Ziel war ja eigentlich, von den dreien da vorne zwei zu halten.
Am liebsten hätte ich alle drei, also ganz normal, Wunschkonzert, ja,
ja, so
vor Weihnachten.
Wünscht dir
ja,
was?
Ja. Und wäre gewesen, alle drei zu behalten und alle drei, die wir ausgeliehen haben, oder die, wir, die drei Leihspieler, Trapp, Rode und Hinteregger, natürlich wieder zurückzuholen.
Ja. Das hast du ja geschafft.
Und das andere habe ich nicht geschafft dann am Ende des Tages. Ja. Du musst natürlich dementsprechend als Eintracht Frankfurt auch, musst du eben sehen, da gibt es halt ein paar große Fische im Markt, das ist einfach so. Ja. Und die holen ja natürlich auch dann diese Spieler weg, was auch okay ist, ja, weil diese Spieler den Schritt genommen haben, genau das, was man ihnen vorhin auch gesagt hat, dass ihr hier den nächsten Schritt machen könnt, dass ihr dann zu einem ganz, ganz großen Club. Und ganz ehrlich, wenn Luka Jovic zu Real Madrid ein Angebot von Real Madrid bekommt, ja, soll ich zu ihm sagen, der bleibt in Frankfurt, ist viel schöner hier und verdienst ein bisschen weniger, darum geht es ja jetzt mal weniger, aber der Verein Real Madrid, ja, dann ist doch klar, dass so ein Spieler diese Chance sucht. Ist doch, dann ist für uns doch das Entscheidende, wir werden dafür ja entlohnt. Ja, das ist ganz einfach. Ja. Hm.
Gut, dann sage ich noch bei ihm, Real Madrid, verstehe ich, bei Alea. Nee,
verstehe ich nicht.
Weil er da nicht spielt, meinst du?
Weil
er da
nicht
spielt. Ich hätte es ihm
gewünscht, ich verstehe es,
ich kann es nachvollziehen. Ich sage ja auch, normalerweise ist so ein Spieler, man müsste sagen, komm, bleibst noch ein Jahr hier, auch für deine Entwicklung, sportliche Entwicklung. Aber ganz ehrlich, die Kräfte sind so groß.
Ja, klar.
Und sind wir doch mal realistisch. Ja?
Aber das ist ein junger Kerl, so der muss doch kicken und der wird dort nicht kicken.
Und das ist das Schwierige für ihn natürlich, wird nicht einfach sein. Ja? Hast Haller angesprochen, ja? Da war der Druck auch insgesamt dann so groß am Ende des Tages, kommt wirklich nochmal was ganz Großes für ihn rein. Hat ein Angebot bekommen für sich persönlich. Ich habe Verständnis für die Jungs dann auch.
Ja, meinst du
das
finanzielle Angebot? Das Sportliche ist ja jetzt nicht.
Dann natürlich. Ja,
West Ham
ist jetzt ja der Überclub in, das weiß der Micha am besten, ist in der Überclub jetzt in England. Aber die wirtschaftliche Möglichkeit natürlich, die sind unglaublich. Wenn ein Spieler gefühlt in der Woche das verdienen kann, was er bei uns im Monat verdient, mein Gott, da wird jeder andere hier draußen, wenn er jetzt hier rumsitzt und sagt, ja, würde ich auch machen, ja, dann bin ich auch weg, ja, gehe ich zum nächsten Arbeitgeber. Das ist so, ja, und das sind die Realitäten. Wir müssen aufhören mit diesen ganzen Wunschträumen und Fantasien und wie auch immer, das ist eben so. Und ich sehe es aber genauso wie du, Marcel, dass man sagt, das Sportliche manchmal sollte mehr im Vordergrund noch sein, aber die Zeit ist so, wie sie ist. Ja, und ich werde es nicht verändern können von heute auf morgen. Aber
könntest du ihn zurückleihen? Glaubst du, sowas ist möglich dann? Wenn er jetzt wirklich kaum spielen
würde? Ich will jetzt gar keinen zurückleihen, sondern wir haben unsere Mannschaft stehen. Ja, also wir haben unsere Mannschaft stehen. Wir haben gute Spieler geholt, richtig gute Spieler geholt. Spieler mit Entwicklungspotenzial. Spieler, die uns Stabilität geben auch. Ja, und wo wir auch diese drei Wettbewerbe auch fahren können. Ja, mit der Europa League, Bundesliga und DFB-Pokal. Und damit sind wir wirklich auch zufrieden. Und ich glaube, wir haben da eine gute Substanz jetzt. Komplett andere Substanz, als wir die vor 3 Jahren hatten. Mhm. Ja, bedeutet aber nicht jetzt, weil es auch so hieß, was kommt jetzt dann nächstes Jahr?
Ist der nächste Schritt, ne?
Was ist der nächste Schritt? Ja, was ist es dann? Gewinnen wir die Europa League jetzt? Kommen wir in die Champions League? Ich glaube, den Anspruch haben wir noch nicht. Also die Realität müssen wir schon anerkennen. Wir können Top-Gegner schlagen, aber wir können natürlich auch in Augsburg verlieren. Und Augsburg ist eine tolle Mannschaft. Ja, aber das passiert eben.
Fällt doch sicher jetzt leichter, die Substanz der Mannschaft sukzessive zu erhöhen. Absolut. Weil natürlich außerhalb gesehen wird, oh, ich gehe nach Frankfurt. Das war früher so eine unterklassige deutsche Fußballadresse über viele Jahre durch die vielen Wechsel. So. Und dann auf einmal gehst du von da nach Real. Du gehst nach England. Du hast wirklich das als Sprungbrett. Das muss doch die Verhandlungen erleichtern, auch so ein Juwel, nennen wir Juwel jetzt mal als solches von Roter Stern, mal zu holen dann.
Ja, nicht nur das, sondern ich meine, André Silva kommt von AC Mailand hier zu uns. Ja, wir machen diesen Tausch mit Rebic, was wirklich auch sensationell funktioniert hat noch in dieser Kürze der Zeit. Ja, der Spieler hat mal 38 Millionen gekostet dann auch zu seinen Jungen, der ist 23. Ja, der hat unheimlich viel Vorsicht noch, ja, ein toller Fußballer. Ja, wenn der komplett sich da mal... Wenn er komplett in der Bundesliga ankommt, dem ein bisschen Zeit gibt auch, und das werden wir sowieso machen, das machen wir bei jedem neuen Spieler, dann
wer hat den überzeugt? Was du das?
muss man schon überzeugen. So einfach
ist es ja nicht,
aber das Schöne ist,
auch andere Optionen
hat. Du das ist das Wirtschaftliche dann, aber da natürlich aber auch die Strahlkraft von Eintracht Frankfurt sich verändert hat in den 3 Jahren, muss man ganz klar sagen. Und das ist etwas, was toll ist, das einen auch stolz macht, muss man ganz, nicht nur national, sondern auch international. Ja, dass jeder weiß,
Ich denke auch das Umfeld, die Fans, wenn
ja, meine, die gucken Fans, ja auch diese Fußball. Bilder
und
wenn du
die Atmosphäre siehst.
Das war Werbung.
Wer mich alles angesprochen hat drauf, der eigentlich mit Eintracht Frankfurt eigentlich erstmal gar nichts zu tun hat. Und die, oder du gehst zu so großen Kongressen, die es dann gibt, dann auch mit den ganzen Clubs in Europa und so, ECA-Meetings und so, und die wird sich Eintracht Frankfurt genannt. Ja, ja, die ganze Zeit als Vorbild, wie man eigentlich, ja, und in der Bundesliga ja auch, dass wir der Europa da toll gespielt haben. Dafür können wir uns erstmal jetzt nichts dafür, aber trotzdem. Die Kraft und das positive Image macht uns stolz.
Lass mal ganz klar sagen. Jemand wie André Silva, ganz kurz, der sieht eben auch, dass Frankfurt insgesamt 57 Stürmertore geschossen hat in der letzten Saison. Der Kerl, als er seine Durchbruchssaison hatte bei Porto, hat auch Cristiano Ronaldo gesagt, wir müssen uns keine Sorgen machen, wenn ich nicht mehr spiele. Wir haben jetzt André Silva. Er geht dann klar zu Milan. Riesenname, aber da passiert gerade fußballerisch relativ wenig. Dann wird er nach Sevilla verliehen. Beginnt großartig, aber verletzt sich dann, Trainerwechsel, pipapo. Und ich glaube, der sieht eben auch, auf was für einem fruchtbaren Boden er sich da jetzt begibt in Frankfurt. Und das ist ein Riesenwechsel. Also, dass der zur Eintracht kommt, hätte man das vor 2 Jahren gesagt.
Find ich auch.
Hallo, ist, hätte jeder gesagt, der keine Wechsel Chance.
Das ist herausragend, auch für die Bundesliga so jemanden zu haben. Ganz klar, und das sieht man auch ein bisschen, wie Freddy arbeitet. Also ich glaube, du hast, darfst mich jetzt ja korrigieren, glaube ich, schon Wochen zuvor da mal die Hand gehoben, dann war der Spieler zwischendurch.
Schon viel länger sogar schon, aber es gibt ja immer diese, und das hat diesen Sommer sehr speziell und schwierig auch gemacht. Genau. Wir haben natürlich viel Geld angenommen und natürlich hat jeder gedacht, es gibt jetzt unheimlich viel, können wir ausgeben, wir hauen raus ohne Ende, da gibt es aber Abgaben und Zahlungsziel und etc. Das sind also betriebswirtschaftliche Dinge, die sind ein bisschen schwieriger und wir mussten immer Geduld haben auch und auch die Zeit spielen lassen auch, ja, weil der Transfermarkt sich ständig in dieser Zeit von Woche zu Woche, von Tag zu Tag eigentlich fast verändert.
Der war ja schon mal in Monaco zwischenzeitlich, der Spieler.
So ist es. Da gibt's dann erstmal Summen, die kannst du gar nicht bezahlen. Und plötzlich 4, 6 Wochen später ist alles möglich. Ja? Und so hat bei uns jeder Transfer unheimlich viel Zeit gekostet. War ein hoher Aufwand, auch die Spieler auch zu bekommen. Ja? Hinteregger hat fast 6 Wochen gedauert. Ja? Ja? Ja, weil erstmal.
War das so anstrengend, was du gerade angesprochen hast? Diese Warterei immer? Oder was war so anstrengend?
Ja, du musst den richtigen Zeitpunkt dann auch erwischen. Ja? Weil ist ja klar, der Spieler, der Verein, der verkauft, ja, spielt natürlich auch mit der Zeit. Und denkt natürlich, ich kann ja noch viel, viel mehr für den Spieler bekommen. Und am Ende des Tages kriegt er eigentlich nur das. Und es war oft in dem einen oder anderen Fall so.
Was schon vorher klar
war. Was ich eigentlich schon vor 6 Wochen dem angeboten habe. Ja? Also haben wir 6 Wochen verschenkt. Aber weil der Markt plötzlich nicht da war, ja, weil man immer wartet und dann wartet man, bis die Engländer endlich mal ihren Markt zumachen. Weil alle spekulieren auf die Engländer. Das war auch so ein, ja, Bastos, warte mal, das war der jetzt nicht vorbereitet bei Haller. Wir waren schon lange an Bastos interessiert. Aber es war zu dem Zeitpunkt Juli gar nicht möglich, weil die hätten den unter 15, 20 Millionen nicht mal ansatzweise verkauft. Ja? Aber dann war England geschlossen plötzlich. Bastos war immer noch auf dem Markt. Und wir waren aber schon ja lange an ihm dran und dann gehst du in die Gespräche und dann kostet halt nur noch 7 Millionen. Bumm. Ja? Und dann war es auch darstellbar für uns. Ja?
Also viel Geduld, wenn ich das richtig verstehe.
Du brauchst viel Geduld.
Und meine Kollegen
brauchen alle.
Und Zocken muss ein bisschen zocken. André Silva ist ja in den letzten Stunden vor Transferschluss überhaupt erst möglich gewesen.
Der war sehr anstrengend, muss man sagen. Ja, also ich habe das Düsseldorf-Spiel, wir haben ja sonntags gegen Düsseldorf gespielt, Montag 18 Uhr war der Transferfenster dann offiziell dann auch zu.
Die Italiener waren ein bisschen entspannt damit, 12 Stunden mehr, oder?
Ja, aber ich gucke mir ein Spiel gegen Düsseldorf an. Wir spielen zu Hause gegen Düsseldorf und die rufen mich die ganze Zeit an. Ja? Und ich sage, hey Leute, wir spielen eigentlich gerade. Ja? Und sage meinen Kollegen dann im Endeffekt, okay, dann habe ich mich in die Loge da reingesetzt und habe mein ganzes Zeit telefoniert. Und irgendwann habe ich zum Antek gesagt, du kannst jetzt abhauen nach Mailand. Ja, ja. Kannst du jetzt rübergehen in den Flieger rein, weil der war bei mir auch dann da oben. Ja, ja. Sagt, jetzt darfst du fliegen. Ja, wir sind eigentlich so gut wie durch. Ja, ja. Also, das ist schon lustig gewesen. Ich habe das Spiel gar nicht mitbekommen groß. Ja? Was eigentlich schade ist. Normal, weil ich
hast du ihn noch selbst zum Flughafen gebracht?
Ne? Nee, das habe ich nicht. Ich habe gesagt, ich habe ihm Tritt in den Hintern gegeben und gesagt, mach's gut. Ja, ja.
Hat dich das eigentlich genervt mit ihm so ein bisschen?
Es war, er wollte unbedingt weg dann und hat aber nochmal, ich habe gedacht, jetzt vielleicht nach dem, nicht gedacht, sondern wir waren der Überzeugung, wir haben ein paar Mal geredet und haben gesagt, solange nichts Gescheites da ist für dich und es war wirklich nicht so was Handfestes da, wo du sagst, das macht jetzt auch Sinn für ihn, aber auch für uns. Und nach dem Straßburg-Spiel, als wir dann die Qualifikation für die Europa League erreicht haben, wo er auch noch ein Top-Spiel bis seiner roten Karte gemacht hat, ja, war es eben so, dass er dann nochmal richtig vorstellig geworden ist und schon ein bisschen nervig war, muss man ganz klar sagen. Aber so ist er halt, so kenne ich ihn und das macht ihn auch ein bisschen aus auch. Und wir haben ihm trotzdem auch sehr, sehr viel zu verdanken, weil er auch in den 3 Jahren auch Top-Leistung gebracht hat und unvergessen wird natürlich das Pokalfinale sein, wo er eigentlich überragende Tore gemacht hat.
Sind beide Spiele aber verliehen? Habt ihr da schon irgendwie
Die sind verliehen jetzt erstmal, genau.
Aber irgendwann muss man ja mal über Ablösen sprechen, oder?
Das kann man ja in der Ruhe jetzt in der Zeit machen.
Aber es war wirklich zeitlich geschuldet, dass man jetzt nicht gesagt hat.
Es war wirklich zeitlich geschuldet, ja. Weil unter Stress oder Zeitdruck machst du natürlich auch dementsprechend auch dumme Sachen dann manchmal auch. Aber es sagt, komm, dann treffen wir uns demnächst mal auf einen Espresso und dann ist gut.
Ja. Ja, ist doch schön. Hört sich schon mal gut an. Schauen wir mal aufs Spiel gestern, Freddy.
Ja.
Das 0-1. Was läuft da schief?
Ja, es ist eigentlich sagt man ja, und das weißt du als Abwehrspieler, da ist jetzt kein Druck bei Rani Khedira auf dem Ball.
Aber
eigentlich
musst
du bei Mann bleiben, aber eigentlich ist klar, der kann nur steil spielen. Und man sieht in der Situation, dass der Martin Hinteregger eigentlich mit seinem Mann mitläuft, mit Finn Bogason. Mhm. Wenn er auf der Linie von Hasebe da geblieben wäre vielleicht, dann stehen zwei Mann im Abseits. Ja. Und diese Verlängerung, ob die so geplant war, haben wir dahingestellt, da war ein bisschen Quäntchen Glück dabei natürlich auch. Ne? Aber es war ein zu einfaches Tor, das darf uns natürlich nicht passieren. Ja.
Sieht nicht so gut aus. Wurde auch ausgepfiffen, der Martin Hinteregger gestern. Ne?
Ich weiß nicht, die haben 9 Millionen dafür bekommen, also das ist dann schon okay, du brauchst einen Spieler nicht auszupfeifen. Also das ist,
wir haben es ja nicht gemacht, ich meine.
Das hat mich eigentlich ein bisschen gewundert. Stefan Reuters hat mir auch gesagt, hat sich auch gewundert, dass er den hinten, weil der hat sich sportlich ja nie was zu Schulden kommen lassen. Ja, also ist eigentlich beliebt und von seiner Art her, es ist ein super Typ. Ja. Da wirft er sich in den Ball rein. Also sind Sachen, die ich manchmal auch nicht verstehe. Dann, ja. Der hat seinen Job sportlich immer gemacht. Ja.
Brich eine Lanze für ihn. Wie kriegst du ihn in den Griff? Oder wie hast du ihn in den Griff gekriegt? Oder musst du ihn gar nicht in den Griff bekommen?
Ja, man muss ihn schon ab und zu mal das ein oder andere Mal ein bisschen was sagen. Oder jetzt mit der Nationalmannschaft, was natürlich war, das war natürlich auch nicht okay. Und da hat er auch eine klare Ansage auch von Adi Hütter bekommen. Das ist natürlich, gefällt uns natürlich auch nicht. Ja. Aber stromlinienförmig müssen wir die Spieler auch nicht machen am Ende des Tages. Aber er kriegt schon eine klare Ansage und das weiß, und er hat er schon bekommen und das ist auch klar. Und wichtig ist, dass er dann auf dem Platz funktioniert. Ja.
Klare Ansage oder Zahlemann und Söhne?
Jetzt in dem Fall war es ja bei der Nationalmannschaft. Ja, ja. Also, und bei uns hat er sich eigentlich noch nichts zur Schulde kommen lassen, groß. Ja. Und das muss man ja mal ganz klar sagen auch. Ja. Das war jetzt eine war in Augsburg, das andere war bei der Nationalmannschaft. Deswegen kann ich das auch nur so bewerten. Ja.
Dann schauen wir aufs 0-2. Wir haben es am Anfang der Sendung schon mal uns angeschaut. Micha. Ja. Nee, jetzt sind wir erstmal noch.
Zeig mal nochmal einen Foul, genau.
Ja. Ist aus Versehen da reingekommen, Freddy.
Ah, das hast du ja nie gemacht, Gott sei Dank. Das hast du Gott sei Dank nie gemacht.
An der Seitenlinie, da könnt ihr mich ja verletzen können. Bist du verrückt? Dann machen wir keinen Foul. So, hier.
Ja, wir haben einen Einwurf, das ist das Ärgerliche. Wir haben einen Einwurf und sind dann nicht am Mann eng genug dran. Und ich meine, der trifft ihn natürlich auch klasse, muss man sagen auch. Ja. Den trifft er natürlich auch jeden Tag so. Ja.
Klar.
Aber wir sind nicht am Körper dran und das ist das Entscheidende.
Gut. Tor gab es ja auch noch für euch. Ne? Zweite Halbzeit war die, eigentlich die spielbestimmende Mannschaft. Ne?
Ja.
Jan, vielleicht gucken wir auf das 1-2. Da gab es erstmal ein bisschen Ärger. Mit Stefan, ne? Reuter. Auch im Einwurf das Ganze. Da ist der Einwurf. Ja, Jan?
Der Einwurf, den sie eigentlich dann für den FCA hätte geben müssen, oder? Das wurde dann moniert?
Ja, genau, das wurde moniert. Aber dann ist natürlich trotzdem noch ein bisschen Zeit, ne?
Das stimmt.
Zu verhindern.
Hier, aber Dominic Kor, der eingewechselt wurde, macht es dann richtig gut. Und Paciencia, da sind wir wieder bei den Stürmern. Letzte Saison ja viel verletzt gewesen, aber auch schon ganz gut funktioniert, wenn er dann meistens als Joker gekommen ist. Und ja, macht er dann großartig. Und man muss sagen, die Eintracht hat gestern das Spiel ja eine Viertelstunde vor dem Halbzeitpfiff verpennt. Sie sind ja ganz ordentlich reingekommen, jetzt nicht überragend, und haben dann auch eine tolle zweite Halbzeit gespielt. Wenn der Anschlusstreffer ein bisschen früher fällt, dann geht da wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Aber Augsburg hat sich dann auch durchgezittert mit diesem 2-1. Das muss man auch ganz klar sagen.
Ein kleiner Wissen von Freddy, ob die Mannschaft jetzt stärker ist als letztes Jahr. Das wirst du gleich noch beantworten. Ja, sagst du jetzt schon ja?
Nein, also ja, in der Hinsicht,
dass sie... Du sagst gleich
ja. Ja, mach Werbung.
Musst du nur einen einzigen Spot machen, mehr ist das doch
nicht. Alles klar.
Und dann müssen wir noch mal schauen, was in Berlin gestern passiert ist. So, Freddy, jetzt.
Also jetzt wird sie fußballerisch auf jeden Fall...
Breiter hast du schon gesagt, glaube ich.
Breiter, aber fußballerisch auf jeden Fall schon weiter als letztes Jahr und auch ein bisschen feiner. Aber wir haben sicherlich ein bisschen... leichte Geschwindigkeit und vielleicht auch ein bisschen Dynamik verloren, auch durch die Spieler. Und dann können wir so Rebic hast und
ist eine andere Ausrichtung.
Ist schon ein bisschen, ne? Ist ein bisschen anders. Ja. Gestern haben wir gemerkt, zum Beispiel, dass ein Philipp Kostic gefehlt hat uns, auch sehr stark, ne, weil er krank war. Aber Fußball ist schon ein bisschen feiner, muss man ganz klar sagen. Also es ist schon eine nächste Entwicklungsstufe und jetzt müssen wir mal sehen, wie weit uns das bringt. Ja. Also wir haben wirklich einen tollen Kader, jetzt eine gute Mannschaft und sind auch sehr froh darüber. Und der Trainer hat es ja auch gesagt, Adi Hütter, der das wirklich auch top macht, dass er mit der Mannschaft sehr, sehr zufrieden ist. Also das lässt uns sehr viel Variationsmöglichkeiten.
Mhm. Marcel, ist Frankfurt auch deswegen so sexy oder sympathisch? Sie haben ja letztes Jahr auch nicht gejammert. Ne? Sie haben alles gespielt, Europa League, ne? hätten den Champions League fast erreicht. Jetzt mussten sie wieder in die Quali. Die mosern nicht, die spielen einfach, die haben Bock.
Ja, weil ich das Gefühl habe, dass man in Frankfurt, und ich habe die lang für das ZDF gearbeitet, war nicht weit weg, deswegen, ich kenne Frankfurt so ein bisschen.
Stimmt.
Das hat sich, glaube ich, jetzt weiß man, wer man ist, wo man hin kann, wie lange es dauert, dass das in welchen Schritten das gehen kann. Also ich erinnere mich vor 4 Jahren, als du anfingst mit dem Umbau, habe ich mal durchgezählt, wie viele Nationen. Da habe ich gesagt, das ist der Absteiger Nummer 1. Das kann nicht funktionieren. Ein solchen Flickerteppich, ein solches Mosaik, das hat man unfassbar gut hingekriegt. Dann kam die nächste Saison wieder. Es ist auch Glück dabei. Nur irgendwas macht ihr in diesem Integrieren und in so einem Kaderbau so richtig. Da können sich alle was.
Ich glaube, es ist nicht nur Glück. Ich glaube, du hast viel Honig um den Mund geschmiert bekommen letzte Saison. Du hast aber auch einen super Job gemacht. Und man muss da wirklich ansetzen, jetzt auch, wenn man ein bisschen zuhört. Deswegen habe ich vor uns auch gefragt, wie man so einen Spieler da hinbekommt. Aber Freddy, du bist natürlich schon ein Typ, der auch in der Öffentlichkeit, der auch intern ein super Auftreten hat. Dir nimmt man was ab und hast es eben hingekriegt in dem Verein. Und wenn in die Führung stimmt, wenn in der Führung, glaube ich, eine gute Atmosphäre herrscht, das merkt man auch mit deinem Sportdirektor, zum Nico hast du ein gutes Verhältnis, weiterhin auch wie du diesen Übergang geschafft hast damals, da gab es kein böses Blut und aber auch nicht gespielt oder sonstiges. Und das nehmen dir, glaube ich, auch das ganze Umfeld in Frankfurt ab und das zahlen dir schlussendlich die Spieler auch zurück. Weil Frankfurt ist eben so eine Mannschaft, die kann dann auch mal, wenn es nicht so läuft, 12. oder 13. werden oder eben, wenn alles passt, in den UEFA Cup kommen. Und diese Stabilisierung, das ist immer mit Personen verbunden. Und ich glaube, da ist Freddy neben dem Trainer sicherlich die absolut wichtigste.
Spielen Gedanken in Richtung 12., 13. Platz noch wirklich eine Rolle? Oder ist bei euch die Cut-Linie die 10 jetzt? Oder wo setzt ihr die an?
Das Lustige ist, mich hat das eigentlich von Anfang an nicht interessiert, eigentlich normalerweise. Ja? Wir haben auf hohem Niveau gespielt, ja? Immer schon selber. Hm. Und du hast einen Antrieb, du willst immer top sein, das ist ganz klar. Ja, das ist, davon zu erzählen, ist immer einfach. Ja. Aber ich habe das intern auch schon damals, und das wird jeder bestätigen, vor 3 Jahren, ja, auch gesagt, ich gebe mir mit 12 nicht zufrieden. Ja. Und wir müssen einen Weg finden, und den Weg habe ich versucht aufzuzeigen. Ja. Viele Dinge sind viel schneller eingetroffen, als ich selbst gedacht habe, muss man ganz klar sagen. Ist auch Glück dabei, aber ich glaube, wenn du fleißig arbeitest, kannst du auch dementsprechend das eine oder andere natürlich auch Glück auch erwarten, dass es auch mal zurückkommt. Ja. Aber dass es natürlich in dieser Geschwindigkeit geht, hätte man nicht mal ansatzweise erwartet. Ja, und das haben wir, und viele Dinge sind einfach auch so passiert. Und dann war Nico auch ein Treiber, der wollte auch unbedingt Adi Hütter, weil die haben keinen Bock irgendwie auf Mittelmaß. Ja, und die wollen natürlich auch in die schöne Region rein. Und auch bei den Spielern spüre ich auch da eine Mentalität hat sich da verändert. Das sind Jungs, die haben Ziele. Der eine oder andere will zum ganz, ganz großen Club, der eine oder andere will...
Aber die Kommunikation will, ist trotzdem wichtig.
Das ist ja wichtig an. Auch. Und auch dieses Jammern, das wurde ja auch vorhin angesprochen. Wir haben jetzt schon 11 Pflichtspiele gehabt. Ja.
Es ist eben ein ganz schmaler
11 Pflichtspiele hat noch keiner gehabt durch die Qualifikation. Wir haben 8 davon gewonnen, 3 verloren. Ja. Also die Bilanz ist nicht so schlecht. Ja. Und da sind wir reden darüber, sagen, ja, wir haben bis zum Ende Dezember haben wir 31 Pflichtspiele. Hm. Ja, und? Dann spielen wir es ja halt. Der Spieler, und das muss ja auch selber so weitergeben, das vergesse ich nie, dass ich Spieler war. Das war das Geilste, wenn ich alle 3 Tage spielen konnte. Och, kein Training, herrlich. Eigentlich nur kicken. Ja? Die ganze Zeit fliegst von einem Ort zum anderen, gehst ins Hotel, spielst.
Und heute heißt das Trainingssteuerung und Überbelastung.
Genau. Und es ist auch wichtig, dass die Jungs das auch von uns auch spüren. Dass wir ihnen komplettes Vertrauen geben, dass sie einfach wissen, hey, ja, wir schauen auf euch. Das wird alles funktionieren. Ihr könnt 100%ig in das Spiel reingehen. Ja.
Und was habt ihr für schöne Aufgaben?
Und wir freuen uns auf die Spiele. Ob wir jetzt in Imares spielen, in Portugal, ob das in Vaduz jetzt war, ja, in Liechtenstein oder jetzt gegen Arsenal London am Donnerstag.
Alfred, das merkt man da, muss man ganz sagen.
Das merkt man da insgesamt, ja.
Gleich müssen wir noch über diese Szene reden. Schauen Sie mal, habe ich auch noch nie gesehen. Es gibt eine gelb-rote Karte, weil man einen Freistoß zu schnell ausführt. Das muss man mir noch mal in Ruhe erklären. Nach uns gleich ADAC GT Masters. Sie sehen die Bilder hinten schon drin. Ich kann jetzt nicht genau sagen, welches Rennen das ist, aber auf jeden Fall ist da eine Menge los. Und vorher haben Sie noch mal die Chance, mit Ihren Glückszahlen 10.000 Euro zu gewinnen. Live aus dem Hilton Hotel beim Check24 Doppelpass. Die Szene des Spieltages sind wir Ihnen noch schuldig. Die gab es gestern in Berlin bei der Partie Union gegen Werder Bremen. Gelb-rote Karte für Schein. Marcel Schaumer Freistoß führte aus, bevor er freigegeben wurde. Und dann gibt es Gelb-rot.
Naja, also Werder führte da 2-1 und er sieht das als Zeitspiel und als Unsportlichkeit. Sie haben sich's so gegeben.
Ja, er sieht es so, aber wie siehst du es? Ne? Das ist ja die Frage. Oder Freddy,
ich war nicht
schon im Kopf.
Wenn wir es nur von außen begucken, sagst du, hey, das brauchst du wirklich. Das ist nur wirklich zu übertrieben. Ich war nicht auf dem Platz. Ich habe nur mir die Szenen von die letzte Viertelstunde von diesem Spiel angesehen. Was die sich gegenseitig verpasst haben, das war schon heavy. Und ein Unionsspieler, Tremmel, hat zum Glück hinterher gesagt, wir machen es dem Schiedsrichter natürlich auch nicht einfach, was wir da auf den Platz getrieben haben. Das Spiel war eine ganz komische Geschichte, dieser Elfmeter nach 70 Sekunden. Und dafür braucht man dann videomäßig 3,5 Minuten, um das zu klären. Das setzt natürlich so einen Unsicherheitston über so einem Spiel. Ja. Und Spieler, ihr werdet es hoffentlich bestätigen, sind ja nun nicht die, die sagen, gut, dann werden wir das Ganze
hier beruhigen. Micha zuckt schon.
Klar rot, fand ich. Nein, also wir schneiden die Szene aus dem Inhalt. Ich glaube, Marcel hat recht. Wenn man das ganze Spiel sieht und ein Gefühl dafür bekommt,
aber jetzt nimm mal
und der Schiedsrichter hat natürlich einen ganz anderen Druck, dann entwickelt sich manchmal sowas auch. Und du hast manchmal so Spiele, wo Unruhe ist, wo sich Dinge hochschaukeln und dann werden Entscheidungen getroffen aus dem Druck oder aus der Konzession heraus. Gab, glaube ich, Gelb-Rot auch vor für einen Spieler, für einen Subotic von Union. Also da muss man auch das ganze Spiel, glaube ich, betrachten. Die Szene an sich ist natürlich ganz so südlich.
Also die finden wir schon komisch. Laura, bitte.
Ja, die Gäste haben heute gar nicht ins Phrasenschwein einbezahlt, dafür aber unsere Zuschauer. Da wollen wir uns natürlich bedanken. DC trifft nix und Nicole und André Roh 10 Euro, dann jeweils 20 Euro von Nils und Yvonne aus Leipzig, Cool Kids aus der Parking Lounge und Udo Philipp und 22,20 Euro dann auch noch von den Schlaumeiern aus Hude. Also vielen lieben Dank, Check24 verdoppelt bekanntlichermaßen. Und dann lösen wir auch noch das Live-Voting auf. 55% von Ihnen zu Hause sagen also, es gibt einen Titel-Dreikampf, nach dem wir uns freuen dürfen. 45% sind der Meinung nicht. Also wir sind gespannt, wie spannend es dann am Ende wirklich in der Liga wird. Und Sie haben uns auch angerufen, auch da möchten wir mal reinhören.
Es wird auf jeden Fall ein Dreikampf werden. Und ich sage auch voraus, Leipzig wird Meister, Dortmund wird wieder knapp Vizemeister und die Bayern werden sogar nur Dritter werden.
Spätestens mit Beginn der Champions League werden Dortmund und Leipzig nach und nach die Puste ausgehen.
Momentan sieht es sicher nach einem Dreikampf um den Titel aus, wobei sich am Ende wahrscheinlich der FC Bayern aufgrund seines breiten Kaders mit dieser Qualität doch durchsetzen wird. Leipzig und Dortmund sind sehr gute Mannschaften, aber fallen bei ihnen irgendwelche Leistungsträger aus, wird es schwierig.
Jo. Damit sind wir auch durch. Freddy, Donnerstag haben wir noch nicht. Gar nicht erwähnt, Europa League wieder, ne? Endlich, ne? Gegen Arsenal zu Hause. Also eine tolle Woche für euch, ne?
Das ist eine tolle Woche. Und Arsenal, die fängt mit Arsenal natürlich super an. Also Arsenal London, letztes Jahr im Finale gegen Chelsea, gegen die wir im Halbfinale unglücklich im Elfmeterschießen raus sind. Ist natürlich eine top Begegnung. Ja. Da freuen wir uns riesig drauf. Übrigens. Genau. Da guckst du mal rein. Der
Also vielen Dank, Freddy. Alles Gute. Ja?
Danke.
Micha. Hat wieder Spaß gemacht, wie immer. Eine Runde. Schönen Sonntag und ich habe eben gesagt, ADAC GT Masters ist natürlich das Rennen, logischerweise. Also wir gehen weiter jetzt, oder wir machen weiter im Programm, melden uns vom Hockenheimring. Sarah Valentina macht das. Schönen Tag.